Wir machen weiter mit der Historie der digitalen Medien von 1977 bis 1982. Technikgeschichtlich passiert Ende der 70er nicht mehr ganz so viel wie Mitte und Anfang der 70er. Also alle wesentlichen Dinge wie Personal Computer, das GUI-System, das Internet und so, das ist alles schon auf die Wege gebracht. Das ist natürlich noch nicht verbreitet, aber so die technische Idee ist da, die Infrastruktur wird ausgebaut und mediengeschichtlich passiert Ende der 70er auf Computerseite nicht mehr so viel. Was natürlich kommen wird, werden die Homecomputer, aber auch die hatten wir ja gesehen, das fängt ja auch schon 74 an. Was jetzt bedeutsam sein wird, ist der Walkman. Also eine unglaubliche Kulturrevolution 1979, die natürlich zur Vereinsamung und sozialen Isolierung von Jugendlichen führt, zu schweren bleibenden Gehörschäden. Ersteres ist nicht eingetroffen, letzteres schon. Also Gehörschäden haben tatsächlich deutlich zugenommen durch Walkman oder durch solche In-Ohr-Kopfhörer. Aber die soziale Isolierung, die man da befürchtet hat, die ja auch in der Werbung, wie Sie sehen, immer ganz bewusst denen entgegengewirkt wurde, die hat sich wieder mal nicht eingestellt durch Technik. Aber der Walkman selber prägt so ein bisschen das Ich-Gefühl der 80er. Also was ist mir denn, deine Musik ist mir egal, ich habe ja meine eigene dabei und man ist nicht mehr darauf angewiesen, Musik im öffentlichen Raum präsentiert zu bekommen, sondern man hat seine Musik halt dabei. Das war schon ein enormer Fortschritt, ein enormer Wandel im Vergleich zu der Art und Weise, wie vorher Musik rezipiert wurde. Inzwischen ist klar, durch iPods und Smartphones, in denen immer solche Dinge integriert sind, ist das alles in einem Gerät. Aber dieses Gerät oder die Idee, dass Musik portabel sein kann, das taucht erst 1979 mit Sonys Walkman auf. Ähnliches ergibt sich einen ähnlichen Trend zur Individualisierung ergibt sich im Film. Auch da ist man nicht mehr angewiesen, entweder auf das Kinoprogramm oder auf das Fernsehprogramm, was ja dann doch sehr limitiert ist in seiner Angebotsvielfalt, sondern die VHS-Kassette, also das VHS-Format, Video Home System, setzt sich, muss man sagen, gegen andere durch. Also das technisch überlegenere Betamax verliert das technische Rennen. VHS setzt sich dann durch und wird die Videokassette, ab 1980 ist das dann standardisiert, ab 76 wird es entwickelt. Auch das wird die Videokultur in den 80er Jahren ganz erheblich prägen. Und im Grunde genommen ist die klare Fortsetzung die DVD in den 90ern und dann die Blu-ray. Und man muss ja sagen, die Blu-ray ist ja inzwischen auch schon, so eher im Ab- als im Aufstieg, weil natürlich die Zukunft des individualisierten Films ist das Streaming. Man muss online schauen. Aber in den 80ern war halt, dass die Emanzipation einerseits vom Fernsehen und Kino unterstützt marginalisierte Filmgenres, wie ich hier geschrieben habe. Also man kann plötzlich in Videotheken Filme sich anschauen, die man in Kinos nicht bekommt. Insbesondere Horrorfilme und Pornofilme sind die beiden großen marginalisierten Filmgenres, die zum Durchbruch der VHS-Kassette führen. Weil dort die Lizenzgeber nicht inhaltlichen Einfluss nehmen wollten über die Dinge, die auf ihren Kassetten ausgeliefert werden. So, und das ist ja ganz häufig der Fall, dass so ein bisschen wie Pay-TV ja dann auch durch den Erotiksender getriggert wird und natürlich durch die exklusiven Sportrechte, ist es bei Video auch der Erotiksektor, der VHS massiv voranbringen wird. Wie bei vielen anderen Medien, muss man sagen, dass es auch der Fall ist. Aber neben nicht nur Erwachsenen-Erotikfilme, sondern auch Erwachsenen-Horrorfilme, Splatter, Splasher, also diese ganzen Subgenres, für die es im Kino zu wenig Publikum gibt, die auch natürlich massive gesellschaftliche Diskussionen nach sich ziehen. Braucht man das? Darf man das? Ist das irgendwie Konsum überhaupt förderlich? Muss man es verbieten? Also diese ganzen Diskussionen, die immer Medien natürlich begleiten, die werden an der Videokassette nicht ganz so stark geführt, weil es nicht, also es rückt nicht so richtig in den öffentlichen Raum und die Kinder sind geschützt, weil die Videotheken erst ab 18 betreten werden dürfen. Natürlich sind die Kinder nicht geschützt, weil sie große Brüder haben, die ihnen das mitbringen, aber das ist so eine Diskussion, die in den 80ern dann erst aufkommt. Bundesprüfstelle, die Medienschutz, all das muss hier, die Fragen müssen neu definiert werden, weil man nicht mehr so genau kontrollieren kann, die Medienrezeption, wie das in den öffentlichen, im öffentlichen Rundfunk der Fall ist und im Kino. Die direkte Konkurrenz, muss man sagen, zum Videokonsum sind die Computerspiele. Insbesondere, weil die frühen Computerspiele den Fernseher beanspruchten, ob es Konsolen oder Homecomputer waren. Alle wollten an den Fernseher gehen, und wenn es nur einen Fernseher gibt im Haushalt, und das war Ende der 70er jetzt nicht ungewöhnlich, kleine Kompaktfernsehgeräte gab es nicht, oder gab es nicht zu erschwinglichen Preisen, sodass man sich fragen musste, schaue ich einen Film oder spiele ich Computer oder kann mein Kind Computer spielen, je nachdem, sodass Mediennutzung und Zeitnutzung dort in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Die Homecomputer, die 74 mit dem Altair losgetreten wurden, ab 77 oder mit dem Apple I, ab 77 kommt der Apple II auf den Markt. Da hatte ich ja letzte Woche schon ein paar Bilder gezeigt von Jobs und Wozniak. Der Apple II, der viel zugänglicher ist, weil er einfach nicht mehr zusammengelötet werden oder zusammengeschraubt werden muss, und führt dann zu einer Fülle, muss man sagen, auch da wieder Dutzende von Geräten über ein bis zwei Jahrzehnte, die alle natürlich zueinander inkompatibel sind, aus technischen, aber auch aus Marketinggründen in verschiedenen Ländern. Ich habe jetzt mal die 8 wichtigsten in dieser Zeit von 77 bis 82 aufgelistet. Es gibt natürlich erhebliche mehr. Der BBC Micro ist in England sehr beliebt, weil er an Schulen dort verteilt wird. Und dann der Sinclair ZX81 und ZX Spectrum sind wirklich so diese Geräte für den Einsteiger im privaten Bereich. Können Sie das noch sehen? Ich lasse hier mal ein bisschen wieder die Lichter runter. Und in Deutschland oder man muss sagen Europa besonders beliebt die Commodore-Reihe, Commodore VC20. Interessanterweise in England dieser VIC-20. In Deutschland konnte man VIC nicht so richtig unterbringen, also hat man das I gestrichen und VC im Sinne des Volkswagens, hat man das den Volkscomputer genannt. 20 von 1981, aber ein Jahr später war der schon, also der hatte 3,5 Kilobyte Speicher. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Kilobyte ist nicht viel und 3,5 ist echt nicht viel. Also 1000 Zeichen hatte der Speicher. Der Commodore hingegen hatte 64 Kilobyte Speicher. Das ist richtig viel, war das. 1982 war auch richtig teuer, aber das ging dann runter. Und die Commodore-Kultur wird dann noch durch den Amiga nochmal getoppt. Ist eben sehr europäisch. Es gibt inzwischen, glaube ich, zwei oder drei Zeitschriften, die schwerpunktmäßig sich mit dieser Zeit beschäftigen, also mit diesen Homecomputern und den Spielen, die da liefen, oder die das immer mal wieder zum Schwerpunktthema haben. Also das ist eine ganz eigene Vorlesung, mehr das wert, was die Commodore-Rechner in Deutschland ausgelöst haben oder in Europa, bis auf England, die stärker von den Sinclair-Rechnern beeinflusst wurden. 1980 merkt IBM, Industrial Business Machine, deren Schwerpunkt ja die Großmaschinen waren, also die Großrechner für Banken und Versicherungen und private und öffentlichen Sektor, dass ihnen da mit den Homecomputern sozusagen ein Markt entsteht, den sie gar nicht haben kommen sehen, so den Individualcomputer. Für IBM waren Computer lange Zeit zu einerseits Hardware, also Software war egal, Software wurde verschenkt dazu, also es war Teil des Miet- oder des Leasingvertrags, dass man Software bekommt. Und um Software hat sich IBM nie richtig gekümmert. Die haben Hardware vermietet, muss man sagen. Später dann auch verkauft. Und die merken, da entsteht jetzt so ein Bereich, wird auch geworben für Büroanwendungen. Also nicht der Spiele-PC oder der Spiele-Computer für Homecomputer, sondern Apple II machte Reden, er hatte irgendwie ein Tabellenkalkulationsprogramm und so. Also da merkte IBM, okay, da entsteht ein Markt, den wollen wir auch. Und drängt, muss man sagen, also drückt den IBM Personal Computer auf den Markt 1981. Klare Zielgruppe, Geschäftsleute und vielleicht Vorzimmer, also so Sekretariate. Da, wo Xerox hingezielt hat, aber viel zu teure Produkte angeboten hatte, IBM war billiger. IBM macht den entscheidenden Fehler in seiner Geschichte, der sich historisch erklären lässt. Sie kaufen die Software dazu. Also sie sagen, Software ist, keiner will Software, also jeder braucht sie, aber keiner braucht, also will sich darum kümmern. Und sie wenden sich an Microsoft, die ja schon mit ihrem Altair Basic die ersten kommerziellen Erfolge hatte, und bittet, okay, Betriebssystem, schreibt uns was, gebt uns was. Und Microsoft, also Bill Gates, die kaufen das bei einem anderen auf, das Quick and Dirty DOS, einen anderen Garagenentwickler für ein paar hundert Dollar, verkaufen das an IBM und flicken dran rum und so schrauben das so im Laufe der Zeit zusammen. Und IBM muss dann im Laufe der 80er Jahre feststellen, die Computer, das können auch die Taiwanesen oder Japaner produzieren, Also Computer wurden ganz viele in Ostasien geklont, die IBM-Klone. Aber jeder musste MS-DOS drauflaufen haben, damit es funktionierte. Sodass IBM große Verluste machte, also Verluste, ja, sie machten schon ihren Umsatz, aber längst nicht so viel, wie sie wollten, weil es viele alternative Anbieter gab auf dem Hardware-Sektor. Aber Software-Alternativen gab es viel weniger. Es gab verschiedene andere DOS, Disk Operating Systems, aber keines setzte sich durch, was unter anderem an den Spielen lag. Es gab nicht so viele tolle Spieleanwendungen für andere Betriebssysteme. Das ist so ein bisschen wie heute zwischen Mac und Windows oder Linux und Windows, wo man halt letztlich dann doch zu Windows greift, wenn man die breite Spielepalette haben möchte. Und die anderen Anwendungen, Tabellen, Kalkulation, Textverarbeitung, die gibt es überall. Aber die Spiele wiederum triggern die Kaufentscheidung, auch wenn das die Geschäftsleute nicht zugeben wollen, dass ihre Kinder zu Hause am liebsten Schach oder sie selber Flugsimulator spielen, ist es dann doch wieder eine erhebliche Investitionsentscheidung. Das beginnt aber hier erst. Also die Geschichte von IBM beobachten wir dann noch in der nächsten Vorlesung, wo wir uns stärker in die 80er begeben. Die Kulturgeschichte in dieser Zeit, wiederum geprägt durch Genres, ist natürlich einerseits Star Wars. 1977 wird Star Wars, also in der Kinogeschichte misst man die Zeit vor und nach Star Wars, kann man sagen, weil Star Wars zum ersten Mal, also insbesondere Spielberg hat ja die ersten internationalen Blockbuster hoffähig gemacht, der Weiße Hai spielt international mehr ein als in seinem Ursprungsland. Star Wars ist eine Fortsetzung jetzt von George Lucas, also dieses Blockbuster-Prinzips, zu sagen, wir zielen auf den internationalen Markt, sichern uns die Markenrechte, also viel breiter als am Film selber, und Star Wars selber lebt mehr vom Verkauf von Actionfiguren und allen möglichen Franchise-Produkten drumherum, als an der Kinokasse eingenommen wird, und auch das ist erheblich. Ich meine, die Geschichte von Star Wars kennen Sie, weil das interessanterweise auch Ihre Geschichte ist. Sie sind mit Star Wars Episode 1, 2, 3, also das war so ein bisschen in der Zeit, in der Sie sich für Kino angefangen haben zu interessieren, da kam das gerade raus. Dann wird es regelmäßig neu aufgelegt mit neuen unentdeckten Szenen, und jetzt ist es ja nun Teil des Disney-Konzerns und Star Wars 7 ist gerade in der Mache, mit interessanterweise den alten Schauspielern, sofern sie noch leben, die dann irgendwie als gealterte Weltraumhelden wahrscheinlich hier einen Cameo-Auftritt haben. Wir sind gespannt, aber dass Star Wars eben, dass ein Film nicht nur das Produkt ist, sondern diese ganze symbolische Welt drumherum, die dann in Spielen, Brettspielen, Büchern, Romanen, Comics, dann Zeichentrickserien später, Prequels, Quills und Sequels ausgebaut wird. In dieser systematischen Form gab es das nicht. Und die Bedeutung, die all das für Filmentwicklung hat, gerade von großen Franchises, geht letztlich alles auf Star Wars zurück. Der Science-Fiction-Film, der ist der Effektfilm, den habe ich immer so ein bisschen als Subtext drin. Star Wars A New Hope, hier sehen Sie diese Briefing-Sequenz ganz klein mit der 3D-Vektor-Grafik, die natürlich eine, also das komisch anmutende, mit derart fortschrittlicher Technik, dass Sie dann sich auf solche Wireframe-Grafik berufen müssen. Aber das war halt das Beste, was man 77 machen konnte. Und ich glaube, es wurde auch in den modernen Fassungen nicht ersetzt. Inzwischen könnte man ja ganz andere Modelle einbauen. Was immer noch beeindruckt ist, dieses 3D-Hologramm, woran zwar gearbeitet wird, aber was es noch nicht gibt. Alien, in sich schon ein bedeutender Film, auf den ich gleich noch eingehen werde, hat 1979 eine Computersequenz, auch ähnlich, sehen Sie hier unten, also ähnlich unspektakulär aus heutiger Sicht, einfache Vektorgrafik, mehrfarbig, aber im Gegensatz zu Star Wars, in denen so Landesequenzen auf einem Planeten dargestellt werden. Und The Black Hole beeindruckt durch eine Black Hole 1979 Opening. Beeindruckt durch eine 3D-Grafik, pre-rendered Cutscene, kann man sagen, in der halt das schwarze Loch durch so eine dreidimensionale grüne Vektorgrafik dargestellt wird. Das dauert aber alles mal so lange hier. Buena Vista. Und diese freie Bewegung, also die freie Kameraführung und dann natürlich die, wenn man dann gleich zum Schwarzen Loch selber kommen, also dieser Singularität. Das war eine Filmeröffnung. Die Story selber ist halt so ein Disney-Schmonzette, aber war tricktechnisch zumindest in der Anfangssequenz auf der Höhe ihrer Zeit, was man halt 79 so machen konnte. 81, Looker ist auch in Looks Could Kill, geht es wieder um den künstlichen Menschen, der aus dem Computer kommt, die künstliche Frau. Also auch das ist ja so eine Trope, die sich durch den Science-Fiction-Film zieht. Die Wunschfrau, die sich halt dann auch so verhalten soll, wie sich der Mann das vorstellt, die hier am Computer entworfen wird und die dann natürlich ihren eigenen Kopf hat, wie das bei Frauen so ist, auch die aus dem Computer kommen. Denken Sie an die Stepford Wives oder auch an Metropolis. Das durchzieht so ein bisschen wie in Science-Fiction-Filmen. Star Trek 2 bietet Genesis Sequence bietet dann zum ersten Mal eine richtige 3D-Grafik mit also der allerneuesten. Da geht es ja darum, wie man unbewohnte Planeten bewohnbar macht mit dieser Genesis-Sequenz. Da schickt man diese Genesis-Rakete und die schlägt dann da ein. Die Musik ist nicht Star Trek. Das ist wieder so Fanfiction. Das ist aber eine Sequenz, die natürlich am Computer gerechnet wurde, die aber eindrucksvoll vermitteln soll, was diese Bombe kann. Hier sehen Sie so ein bisschen an der Grafik, dass es sich keineswegs um Trick handelt, sondern halt um die Form von Büro-Shading, was damals üblich war. Und auch an den Flammen, die Partikel, aber genau der Wunsch, wir brauchen diese Partikeleffekte. Und natürlich zerstört es den Planeten und das ist das Problem, weil sie das an bewohnten Planeten ausprobieren wollen. Aber jetzt entstehen hier Felsformationen. Das läuft über Fraktale und das war das heiße Ding Anfang der 80er, dass man realistische Wolken, Berge, Bäume etc. Formationen berechnen kann, ohne dass man sie von Hand vormalen muss. Das ist ja ganz. Also es würde ja ein Modeller würde ja ewig sitzen, aber mit diesen fraktalen Algorithmen kann man das halt vom Computer erzeugen lassen. Und so entsteht aus einem unbewohnten Mond ein bewohnbarer Planet. Es musste halt alles vorher vernichtet werden. Und so schnell geht das dann, die Entstehung einer Welt im Computer. Und Tron 82 wäre dann der Film, der das Leben im Computer visualisiert mit wiederum sehr aufwendig berechneten Sequenzen, in denen einerseits, hatte ich aber glaube ich schon mal erzählt, nicht einerseits, also dieses, auch das zeige ich Ihnen vielleicht mal, Tron. Dass Sie sich mal eine Vorstellung machen, das war jetzt von seiner Sterilität, das spielen Sie auch im Computer, da brauchte man keine fraktalen Algorithmen und es passte besser in die Story, dass die Grafik insgesamt so zurückgenommen war. Sie sehen hier die Schauspieler, da wurde dann von Hand diese Neonleuchten, das Neonleuchten draufgemalt und die spielen halt Computerspiele, aber so fühlen sich die Charaktere, wenn sie Computer spielen. Und das war so ein bisschen die Rhetorik in dem Film. Kleine Männlein im Computer, Bruce Boxleitner als Tron. Und das ist die Grafik, die damals geboten wurde. Wenn Sie an Tron 2 denken, das sah dann natürlich ein bisschen anders aus, aber das war ja auch ein paar Jahrzehnte später. Also haben Sie eher Flat Shading, was Sie hier sehen. Was aber eben in die Ästhetik des Films ja auch passen soll. Und wie immer diese Schachbrettmuster. Mit Glow-Effekten. Also hier ist das kein Flat-Shading. Es ist halt so eine Mischung aus Büro-Shading und Flat-Shading. Hier hätten Sie ja das Büro-Shading, aber die Wände sind dann eher flat. Das kann man sich da entsprechend anschauen. Jetzt rein von den Themen, Themenerweiterung. Die Endzeitfilme oder die postapokalyptischen Filme mit Mad Max kriegen zumindest eine Figur. Also der Mad Max selber ist halt so eine Ikone geworden, die dann öfter imitiert wird in postapokalyptischen Filmen. Das als Subgenre des Science-Fiction sich auftut. Science-Fiction weiterhin bleibt seiner Linie treu, Gesellschaftskritik oder Gesellschaftsmodelle, alternative Gesellschaftsmodelle vorzustellen. Und Mad Max wäre halt nach der Bombe. Es gab natürlich postapokalyptische Filme schon vorher, auch Bücher. Hat eine viel längere Tradition, aber Mad Max entsteht halt so diese im Prinzip die Gründung von Gesellschaften, wenn Kultur zusammenbricht. Und wenn sie The Last of Us spielen, das ist ein großes Zitat an Mad Max, kann man sagen, und die Filme, die dann dazwischen gekommen sind. Alien, wie schon erwähnt, der Science-Fiction-Film, der in so einer sehr bedrohlichen Weltraumumgebung spielt, im Gegensatz zu Star Wars, was ja nicht nur Science-Fiction, sondern Science-Fantasy ist, es gibt ja Magie, aber es spielt in so einer etwas, ist eigentlich ein Märchen, Star Wars ist nichts als ein Märchen, Star Trek ist so eine ganz saubere, utopische Zukunft, in der alle Freunde sind, wenn nur die Klingonen nicht wären. Und Alien ist klar, dass es auch soziale Probleme unterhalb der Crew gibt, die sind nicht alle Freund miteinander und es gibt eine subtile Bedrohung, die von überall herkommt. Alien ist halt tatsächlich mehr Horror als Science-Fiction-Film, prägt aber das Genre des schmutzigen Science-Fiction viel stärker als, sagen wir mal, andere Science-Fiction-Filme in der Zeit und befreit es dann endgültig von dem, also gerade Weltraumfilme, muss man sagen, Weltraumfilme waren halt sehr stark diese Invasion von Mars. Dann kam Kubrick, aber hat zwar einen zeitlosen Klassiker geschaffen mit 2001, aber wenig Nachahmer gefunden. Und Alien bringt die Weltraum-Science-Fiction in eine ganz neue Richtung, weg von diesen Space-Operas und der großen Weltraumschlachten und dem Kampf um die Krone, hin zu eigentlich der sozialen und psychologischen Dynamik, die halt auch im Weltraum entstehen kann, aber genauso gut natürlich auch woanders stattfinden könnte. Wird sehr stark die Spielästhetik auch beeinflussen. Also es gibt eine Menge Spiele, die direkt oder indirekt auf Alien zurückgehen und natürlich entsprechend viele Filme. Star Wars wird fortgeführt. 1977, 1980 kommt dann The Empire Strikes Back, was insofern überraschend war, dass es ja eine Trilogie ist, also die erste und einzige Trilogie, und der Empire Strikes Back endet mit einem riesen Cliffhanger. Also Han Solo eingefroren und entführt und so Luke gerade noch entkommen, der großen Szene, nicht, die ich ja jetzt nicht sage, ich will das ja nicht spoilen für Sie. Und das war in der Zeit auch ungewöhnlich, dass man einen Dreiteiler hat und einfach sagt, so, der nächste Teil kommt dann in, wir wissen es noch nicht, wir haben noch nicht mal das Drehbuch, so in ein paar Jahren, und man da so drin steckt und auch nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist eher ungewöhnlich, insbesondere da es keine Romanvorlage gab, wie das bei anderen Filmen halt dann der Fall ist. Indiana Jones, auch Harrison Ford und Steven Spielberg prägen das Adventure-Genre um, also auch Adventure- oder Abenteuerfilme, die so ein bisschen weggehen. Es war ja vorher Sindbad, also irgendwelche Märchen-Nacherzählungen. Sindbad war ja durchaus mit sehr vielen Special Effects angereichert, aber Indiana Jones wird so einen neuen Helden einführen, diesen Archäologen, der halt selber sich auf die Suche nach den Artefakten macht und jede Menge Abenteuer zu bestehen hat und wiederum liefert mehr so den Archetypen eines Abenteuerfilms, den sie in heutige Abenteuerfilme finden, also die Mumie und wie sie alle heißen, sind immer so, also sehr häufig tauchen irgendwelche Archäologen auf, und wenn Archäologen drin sind, hat man Indiana Jones immer dabei. Und Computerspiele natürlich, von Tomb Raider bis Uncharted, gehen direkt, kann man sagen, auf Indiana Jones zurück und wären ohne diese Filme auch in dieser Form gar nicht umgesetzt worden. Das Low Fantasy, also High Fantasy ist ziemlich am Boden. Es gibt kaum High Fantasy. Es gab eine gescheiterte Verfilmung vom Herrn der Ringe als Zeichentrick-Variation. Ist interessant anzuschauen, aber aus Budgetgründen hat sie es nicht durchgesetzt. Low Fantasy hingegen findet so sehr gerade im B-Movie-Bereich dann durchaus seine Kunden. Hier sehen Sie Conan den Barbaren. Auch das ist tatsächlich so ein Archetyp, kann man sagen, geworden. Jetzt der Arnold Schwarzenegger mit seiner Rolle, die ihm da ja wirklich den Weltruhm einbrachte und ihn bis in den amerikanischen Senat führte. Und mehrmals Mr. Universe und so. Und prägt halt so die Figur dieses muskulösen, stummen Helden, also der nicht viel sagt. Der hat auch keine Charakterentwicklung, rettet halbnackte Frauen oder Frauen, die immer in Bikini darum stehen. Also das gibt es im Fantasy-Roman, der in der Zeit natürlich auftaucht und von so solchen Covern ja auch geziert wird, und bringt es dann ins Kino. So eine Mischung aus B, also war sehr erfolgreich für ein B-Movie, aber auf der anderen Seite auch dann von der ganzen Story und der Weiterentwicklung der Geschichte dann doch sehr stark einfach nur so ein Genre bedienend, aber nicht das Genre neu irgendwie erfindend. Conan der Barbar selber, die Geschichte geht ja nun auf Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, auf diese Pulp-Hefte, und hatte durchaus seine Fangemeinde im Laufe der Jahre, so wie Tarzan auch. Und Conan der Barbar führt dann auch direkt zu Masters of the Universe, Actionfiguren, auch die prägen die 80er Jahre. Neben Barbie gibt es halt für Jungs so Big Jim und solche Masters of the Universe. Einfach die Vorstellung, dass man zu Filmen beziehungsweise, dass man so eigene symbolische Universen schafft, was heute auch gang und gäbe ist, dass man solche Figuren, also Spielsachen kauft, die eine eigene Geschichte mitbringen. Masters of the Universe triggerte dann eigene Fernsehserien und dann wiederum also andere Spielsachen. Es war eine viel größere Vermarktung und es wurden nicht Einzelobjekte verkauft, sondern ganze Universen. Masters of the Universe heißt tatsächlich so, weil es natürlich um die Herren des Universums geht, weniger ist nicht, aber weil da auch so ein symbolisches Universum geschaffen wird, was im Prinzip Fortsetzungsgeschichten erzählt. Und man muss halt, beim nächsten Weihnachten muss man halt dieses und jenes andere dann bekommen. Das hat sich durchgesetzt. Bis heute werden Spielsachen so vermarktet, gerade Lego und Playmobil tun sich da immer wieder hervor, indem sie mal ganz komplette Sets rausbringen und gar nicht so Einzelprodukte mehr im Markt haben. Auch 82 Rambo von Sylvester Stallone, der große Konkurrent zu Arnold Schwarzenegger in den 80ern, beide prägen den Actionfilm. Also auch da der einsame Held, der aber natürlich, obwohl moralisch ist das bei Rambo nicht ganz so klar, moralisch integer, aber halt meistens so Opfer der Umstände und muss sich immer nur durchsetzen, verteidigen. Rambo selber wird auch so ein Archetyp für den brutalen und tumpen Soldaten, was interessanterweise gar nicht auf den ersten Film zurückgeht. Der erste Film ist noch deutlich klüger als dann der zweite und dritte und vierte. Also das ist ein Psychodrama, kann man sagen. Und der heißt doch gar nicht Rambo, der heißt First Blood. Rambo heißt der erst ab dem zweiten Teil. Aber das ist sehr kompliziert, die Namensgeschichte von Rambo-Filmen. Aber die Figur selber des Einzel-Elite-Kämpfers, die setzt sich hier 82 ein, passt auch weiter zu der Individualisierung dieser 80er. Also die 80er sind ja geprägt von so einer hohen A, Fortschrittsglaube und B, eben Walkman und diese Vorstellung, dass man in seiner eigenen Blase doch zufrieden sein kann. Und das wird dann erst in den Mitte der 90er Jahre wieder aufgebrochen. Und da braucht man dann auch solche einsamen Helden, die aber A, ihren Mann stehen und B, halt sich gegen alle Feinde, wie auch immer, zu Wehr setzen. Tron, wie schon erwähnt, Walt Disney Productions, schmeißt die Computergrafik um ein Jahrzehnt zurück, hatte ich ja schon mal erwähnt. Das wird sich dann erst ändern mit Abyss, wenn es wieder Mainstream-tauglich wird. Ist aber durchaus ein interessantes Zeitdokument und prägt den Cyberspace, den wir nächste Woche kennenlernen werden, der 84 in die Literatur kommt und die 90er dann wieder so stark als Leitmetapher irgendwie im Griff hat. Diese Vorstellung, dass Räume im Computer oder dass der Umgang mit dem Computer irgendwie verhalten in Räumen ist. Das wird hier in Tron, also ganz naiv, Tron saugt, nicht, da wird dieser Darsteller reingesaugt in den Computer und läuft dann zwischen Schaltkreisen und Kondensatoren und Chips dann im Computer rum und spielt dann halt solche Spiele in dem Gerät. Das ist ganz klassisch gemeint und der Cyberspace ist ja ein bisschen subtiler, da wird ja nur der Geist eingesaugt und das Ganze spielt dann in den Netzen. Auch 82, also 82 war ein unglaublich produktives Jahr für den fantastischen Film Blade Runner von Ridley Scott, der Geburtsstunde des Cyberpunks, kann man sagen, also der dystopischen Zukunft, beherrscht von Großkonzernen, klarer Trennung von oben und unten, Verbrechen ist mehr so ein Film noir, also hat so Reminiszenzen an den Film noir im Cyberpunk und Blade Runner liefert so die ästhetische Blaupause dafür. Und sehr viele Spiele im Bereich Cyberpunk, aber auch andere Filme zitieren mehr oder weniger direkt Szenen aus Blade Runner. Bis heute, muss man sagen. Nochmal Harrison Ford. Und diese drei, also Indiana Jones, Star Wars und Blade Runner, das sind so Titel, die dann auch seinen Ruhm begründen. Auch wenn nicht so klar ist, warum. Aber das ist eine andere Geschichte. E.T. auch 82. Und das ist wiederum ein Spielberg-Film, der auch, vielleicht kann man sagen, 82 kam halt E.T., der Außerirdische, das war mal einer der Guten. Also Spielberg hatte schon mit der unheimlichen Begegnung der dritten Art die bösen Außerirdischen durch die eigentlich neugierigen, aber unsicheren, lieben Außerirdischen ersetzt. Das wird bei der unheimlichen Begegnung jetzt ganz am Ende klar. Bei E.T. ist das Hauptthema, so eine süße, knuddelige Figur, wird einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten werden, zu seiner Zeit, wird eines der schlimmsten Computerspiele aller Zeiten hervorbringen, aber ist auch hier, was Sie im Hintergrund sehen, diese Szene vor der Flug vor dem Mond, wird unendlich oft zitiert in allen möglichen, also immer wenn Sie sehen, Fahrrad oder irgendwas fliegt vor dem Mond, kann man sagen, das ist ein direktes IT-Zitat. BMX-Räder tauchen auf durch den Film, also gerade weltweit gründen sich BMX, also Bicycle Motocross-Fahrten, so das Fahrt durch das Gelände. Das verschwindet auch in den 80ern wieder recht bald, aber dieser Film triggert vielleicht aus Filmproduktionssicht auch ein Product Placement. Der muss so Smarties einsammeln, damit lockt er den IT nach Hause. Und diese Smarties, da haben die angefragt bei M&Ms, ob die da, oder bei Smarties, ich weiß gar nicht, bei einem haben die angefragt und die sagen, nee, so ein schleimiger Außerirdischer, der unsere Bonbons isst, das wollen wir nicht. Und der dann genommen wurde, der hat irgendwie ein Riesengeschäft gemacht, weil alle wollten dann diese Smarties haben und die Kinder legten die überall im Garten aus, um auch ihren IT anzulocken. Und da merkte man plötzlich, das Platzieren von Produkten mit Produktnennung in Filmen ist enorm lukrativ. Also es ist gar nicht so, man muss die Hersteller fragen, ob man das darf, sondern bei guten Filmen müssen die Hersteller fragen, ob sie da reinkommen. Und James Bond ist ja inzwischen eine reine Product Placement Show, wo man halt klar sagt, okay, BMW, ihr zahlt so und so viel Budget, dafür zeigen wir das Logo insgesamt 5 Sekunden. Also das wird ein Riesenmarkt seitdem. Eigentlich seit E.T., seit klar wurde, Produkte in Filmen, es hat einen Werbeeffekt. So, und die Computer- und Videospiele in 77 bis 82, da gibt es verschiedene Dispositive. Also wir haben die Konsolen, das ist vielleicht so das Hauptmerkmal, sind Konsolen und Homecomputer. Die dispositiven Strukturen von Konsolen die können in der Regel ans Wohnzimmer-Fernsehgerät. Das führt zu vielen Konflikten, weil natürlich Fernsehzeit, irgendwie muss man überlegen, wer guckt was. Die sind potenziell familientauglich damit, dass sie eben nicht in Arcades stehen oder nicht im Arbeitszimmer stehen. Was man den Spielen nicht unbedingt angemerkt hat. Die Spielvermarktung richtete sich nicht an Familien, was natürlich auch so ein bisschen an den begrenzten technischen Möglichkeiten liegt. Dadurch, dass wir nicht mehr in der Arcade sind, wären jetzt lange Spielzeiten möglich. Also man könnte jetzt Spiele machen, wo man richtig lange irgendwie dran sitzen kann, über mehrere Tage. Aber in der zweiten Generation gibt es noch keine Speichermöglichkeiten. Sie kriegen das wesentliche Merkmal sind die Cartridges. Also sie haben nicht mehr, in der ersten Generation hatten sie die Spiele noch on board. Da konnten sie dann durch so einen Schalter auswählen, spiele ich Tennis, Fußball oder Hockey. Bei der zweiten Generation konnten sie die Spiele auswechseln. Dadurch trennt sich die Hardware von der Softwareindustrie. Also es entsteht überhaupt erst die Möglichkeit einer Spieleindustrie, die von der Konsolenindustrie getrennt ist, dadurch, dass wir austauschbare Spiele haben. So, das Problem ist aber, auf den Konsolen ist keine Spielstandspeicherung vorgesehen. Und wenn Sie jetzt ein langes Spiel machen, wo man irgendwie 12 Stunden dran sitzt oder ein Rollenspiel oder so, sobald der Computer ausgeschaltet, die Konsole ausgeschaltet wird, ist der Spielstand weg. Also macht man es nicht. Und was weiterhin versucht wird, ist die Imitation der Arcade. Also man versucht, die tollen Arcade-Titel auf die Konsole zu holen. Das wird ein Merkmal sein der zweiten Generation. Ab der dritten ändert sich das, weil ab der dritten Generation Spielstandspeicherung möglich ist. Und dann kommen tatsächlich ganz neue Spielformate raus. Und, naja, die Cartridges haben die Vorteile, es gründet sich eine Industrie. Sie haben den entscheidenden Nachteil, es gibt keine Qualitätskontrolle. Jeder kann ein Spiel für Atari rausgeben und viele tun das auch, mit zum Teil entsetzlichen Qualitäten. Und das bringt natürlich den Kunden so ein bisschen in die Bredouille. Gibt er jetzt viel Geld aus für ein Spiel von mäßiger Qualität, gerade wenn man es vorher nicht anspielen oder testen kann und nicht kennt. Das ist ein Problem und das andere große Problem, es gibt viel zu viele Systeme. Also es gibt wahrscheinlich insgesamt also mehrere Dutzend zueinander inkompatibler Systeme und der Markt wird dadurch zu stark zersplittert. Also man muss überlegen, es ist eine Investition, welche Konsole kaufe ich. Das Problem haben sie heute, aber sie haben nur noch 2 bis 3 faktisch Konsolen, in die sich zu investieren lohnt. Wenn sie aber 20 bis 30 haben und nicht so richtig wissen, welches sich durchsetzt, dann ist es eine Investition. Wenn sie aufs falsche Pferd setzen, ist ihre Anfangsinvestition hin und sie haben dann nur 5 Spiele, mit denen sie da sitzen können. Das taucht hier auf, das tauchte in der ersten Generation auch auf, aber man hatte nicht die Folgeinvestition der Spiele. Man hatte halt eine Konsole gekauft mit den 10 Spielen, die drauf waren, aber gut. Hier wissen sie aber, okay, das wird eine langfristige Investition, weil ich halt über Jahre hinaus vielleicht noch Spiele kaufen will. Die berühmteste der zweiten Generation ist mit Abstand der Atari VCS 2600. Sie sehen auf der rechten Seite mal die Titel, die da rausgekommen sind bis 79. RC Battle, Basic Math, Blackjack, Combats und Panzerspiel, Indy 500, Starship, Street Racer, Surround, Video Olympics. Also es gibt eine Menge Spiele, zum Teil aus den alten Arcades und also so Sportspiele, vielleicht so ein bisschen Starship, also da wird dann mal mit einem Flugzeug, Weltraumflugzeug geflogen, aber die haben so einen grundsätzlichen Hang zum Realismus. Also es sind Kriegsspiele häufig, Combat und RC Battle oder Sportspiele, Skydiver oder Brettspiele wie Blackjack oder Videochess, also die man auch woanders her kennt. Diese Idee, dass Computerspiele unbedingt fantastische Themen haben müssen, Fantasy, Science Fiction, Horror, ist hier noch gar nicht klar. Ähnlich wie in den frühen Arcades. Also die Arcades sind, also die simulieren realistische Systeme, meistens irgendwelche kriegerischen Systeme oder andere Spiele, aber haben noch nicht so, so ihre eigenen Settings und Narrationen gefunden. Das wird sich 78 ändern, aber auf der VCS kommt das dann erst 1980 raus mit Space Invaders. Das sind berühmte Adaptionen, eben das Space Invaders wohl noch hinkommen. Adventure ist im Grunde genommen das erste Action-Adventure. Sie laufen da als dieser Punkt durch das Schloss, also durchs Labyrinth und müssen Schlüssel sammeln, Schlösser öffnen, gegen Monster kämpfen, durch Labyrinthe laufen. Das alles in dieser Optik von der Atari VCS 2600, die eine sehr geringe Auflösung hat. Also die Pixel sind sehr groß, wenig Farben, schlechter Sound, also eigentlich nichts Gutes dran aus heutiger Sicht, aber eine enorme, große Vielfalt an Spielen und eben bis heute dann auch ihre Liebhaber hat. Kann man alles wunderbar emulieren heute. Ich würde Ihnen ein paar zeigen und mal schauen, wie die Zeit hingeht. Adventure ist durchaus sehenswert als Spiel, einfach weil es mit diesen ganz einfachen Mitteln und der einfachen Grafik durchaus schon einige gute Ideen durchbringt. Und die Umsetzung der Text-Adventures, auch da laufen sie ja durch die Welt und sammeln Schlüssel und öffnen Türen, das aber mit Grafik macht und völlig auf Text verzichtet. Muss eine Konsole, muss auf Texten verzichten, auf Texteingaben zumindest, weil sie gar keine Tastaturen hat. Und so, es gründet sich 81 Activision aus. Die Bedingungen bei Atari sind miserabel. Atari lässt zum Beispiel die Programmierer nicht namentlich im Spiel erscheinen, weil sie Angst haben, dass sie dann von der Konkurrenz abgeworben werden. Aber das finden die Programmierer gar nicht gut, dass ihre Werke so anonym bleiben und ansonsten müssen sie viel arbeiten, werden schlecht bezahlt und so, also werden nicht respektiert. Das ist also ein bisschen schwierig bei Atari, sodass sich David Crane und ein paar Mitarbeiter selbstständig machen, Activision gründen und vor allem mit Pitfall, also so ein Jump-and-Run-Spiel eigentlich gerade in der Tradition von Indiana Jones, was sie nie sagen, sie haben ja gar nicht die Lizenzrechte. Aber es geht genau um so einen Höhlenforscher, der halt da über Löcher springen und von irgendwelchen Dingen ausweichen muss. Also sie finden viele Szenen aus Indiana Jones, finden sie in Pitfall wieder. Und im Grunde genommen das Jump-and-Run-Genre erfindet, also so ein Plattformspiel, und einen Riesenhit landet, der auch bis heute noch durchaus Fortsetzung findet. So, Activision ist genau diese Vorstellung, okay, wir müssen ja nicht eine Konsole herstellen, wir stellen Spiele für andere Konsolen her. Und mit Activision, kann man sagen, gründet sich die Softwareindustrie im Spielebereich. So was Microsoft 74 gemacht hat, mit diesem Brief und dem Basic für den Altair zu sagen, hey, wir verkaufen hier Software, ihr klaut sie, wir wollen die verkaufen, wir wollen die Industrie aufmachen und ihr meint, das sei eine Geschenkkultur. Activision hat das Problem der Raubkopien nicht, weil Cartridges nicht vervielfältigbar waren. In der Zeit. Also es gab einfach nicht die Möglichkeit für den Privatanwender, sich seine eigene Cartridge zu brennen. Heute sieht das alles ganz anders aus. Und damals war das der ideale Schutz vor Kopien. Magnavox geht in die zweite Runde 78 mit der Odyssey 2, die in Deutschland als Philips G7000 vermarktet wird. Interessant ist hier im Gegensatz zu allen anderen Konsolen die Tastatur. Hier hätte man richtig mit Buchstaben arbeiten können, aber 78 war der Zug schon abgefahren, muss man sagen. Also es kam eigentlich zum Crash der Konsolenindustrie der ersten Generation. Die ganzen Pong-Automaten lösten sich ja schon auf. Also es gab viel zu viele und die meisten Konsolen gingen dann, also die Hersteller gingen pleite oder haben sich aus dem Markt zurückgezogen. Magnavox hat es noch versucht, aber hatte nicht so viele qualitativ hochwertige Spiele wie Atari. und mit dem innovativen Ansatz, wir haben eine Tastatur, also eine Mischung aus Homecomputer und Konsole, konnten sie letztlich nicht punkten. Das Interton VC 4000 war ein deutscher Versuch, auf dem Konsolenmarkt Fuß zu fassen, der kläglich scheiterte, auch hier einfach an den mangelnden Zulieferern. Das ist ja das Problem, wenn man jetzt eine Konsole aufbaut, wo es viele Spiele gibt, braucht man Spiele. Das merken Xbox und Sony gerade. Die haben zwar die tolle 8. Generation der Konsolen, aber bislang gibt es einfach kaum vernünftige Titel dafür, die man nicht auch auf alten Konsolen spielen kann, sodass sich der Umstieg, also wahrscheinlich für natürlich die Early Adapters lohnt sich, aber schon die Xbox One hat man das Gefühl, ist schon an ihrer Sättigungsgrenze. Die verkauft sich derzeit nicht, weil alle sagen, na, wollen wir schauen, was die so auf dem Markt noch bringen. Die PlayStation 4 verkauft sich noch besser, aber auch die haben die gleichen Probleme. Interton hatte das auch und ging natürlich auch relativ rasch wieder vom Markt. Was sich etwas länger hielt, war Intellivision von Mattel. Hier sehen Sie von 79, also Mattel war klar ein Spielwarenhersteller, die hatten Barbie und so im Geschäft. Und das war bis Ende der 80er standen solche Konsolen auch in Spielwarenabteilungen oder in Spielwarengeschäften. Das war Spielzeug. Spiele waren Spielzeug und die haben sich auch nicht als Medium begriffen. Also man hat halt hier so Tron-Adaptionen, also natürlich nicht 79 schon, Boxing, Triple Action, Soccer, Astro Smash, also die ganzen Titel weisen ja auch darauf hin, dass es sich halt um irgendwie so Gelegenheitsspiele handelt. Advanced Dungeons and Dragons für den Rollenspieler. Das ist nur eine kleine Auswahl der vielen Konsolen. Handhelds sind derzeit, es fängt an, also dispositive Strukturen kann man denen noch nicht unterstellen. Zum einen solche Elektrospielzeuge wie Simon, also Sensor in Deutschland, der gibt ihnen so eine Ton- und Lichtfolge vor und sie müssen sie in der richtigen Reihenfolge nachdrücken. Aber sie brauchten halt dieses massive Gerät. Oder der Merlin von 1978, da konnte man, glaube ich, 9 Spiele waren da drauf gespeichert. Tic-Tac-Toe und irgendwie so ein Puzzlespiel. Also andere Puzzlespiele, wo sie irgendwelche, oder auch so ein Simon-Ding, wo sie in der richtigen Reihenfolge diese Tasten drücken müssen. Das ist so eine Mischung aus Computerspiel, also, oder so ein ganz einfaches elektronisches Spiel. Das waren aber die elektronischen Handhelds in den 70ern. Das ändert sich dann 79, hatte ich ja letzte Woche schon mal eins gezeigt, mit der Microvision. Das ist eine Konsole, die mit austauschbaren Cartridges arbeitet. Auch hier kann ich Ihnen was zeigen. Microvision. Ich hatte ihn ja letzte Woche schon, Sie erinnern sich an Football und das Rennspiel, also mit diesen piepsenden Dingern. Das ist hier natürlich noch viel besser. Milton und Bradley, aber auch von einem Spielwarenhersteller. Und Sie konnten dann verschiedene Spiele da einlegen. Die Qualität dieser Konsolen ist aber so schlecht, dass man noch nicht mal so richtig vom Mediendispositiven sprechen kann oder sprechen mag. Mal gucken. So eine haben sie halt einen sehr einfachen LED-Bildschirm, LCD-Bildschirm und können dann einfache Spiele dort spielen. Ist aber so ein bisschen wie die frühen Handys, verkauft sich das. Naja, die Batterielaufzeit ist nicht gut, die Spiele, das Ganze ist ziemlich teuer und im Vergleich zu den Konsolen ist es halt nicht wirklich konkurrenzfähig. Hallo, ist der frühe Versuch. Hier sehen Sie so ein Breakout, der so ein bisschen wie in die Bowling wird das sein, wo Sie dann hier oben diese 9 Punkte abschießen. Also so sieht das aus. Nur, dass Sie mal einen Eindruck davon haben, wovon wir reden, wenn wir Ende der 70er von mobilen Konsolen sprechen. Sehr erfolgreich, interessanterweise, vielleicht weil es so klein war, dass es in Hemdtaschen passte, Nintendo Game & Watch. Einfache LCD-Bildschirme und Sie können halt, sagen wir mal, hier dieser Jongleur links, der muss die Bälle auffangen und Sie können ihn nur nach links und rechts bewegen. Grafisch können Sie gar nichts beeinflussen, das ist wie so eine Uhr. Gibt es 5 vordefinierte Zustände von dieser Figur oder von den Armen und Sie müssen die halt in die richtige lenken. Oder Oktopus, da müssen Sie irgendwelche Schätze sammeln und dem Oktopus ausweichen. Pro Konsole oder pro Handheld ein Spiel. Und das war bis, muss man sagen, bis zum Gameboy war das auch so Stand der mobilen Spiele. Die waren halt ziemlich am Boden, also da passierte nicht viel. Innovative Spiele waren das nicht und besonders interessante auch nicht, austauschbar war nichts. Also es waren früher versucht für mobile Spiele, aber das nicht wirklich erwähnt, nicht weiter erwähnt wird. Arcade war das große Dispositiv in der Zeit. Auch da gibt es bestimmte dispositive Strukturen, die dafür sorgen, dass die Arcade-Spiele so sind, wie sie waren. Also sie bezahlen pro Spiel. Sie kaufen nicht das Spiel und dann haben sie es, also sie geben mehr Geld aus, kriegen dann ein Spiel, sondern sie müssen regelmäßig Geld einwerfen. Das heißt, der Macher hatte Interesse daran, dass das Spiel kurz ist, damit der Nächste, entweder werfen sie wieder was ein oder der Nächste kommt und wirft ein. Die Spiele selber sind endlos. Das war dann eine Zeit lang weg. Inzwischen gibt es ja diese Endless Runner, also denken Sie an Temple Run oder Cannabalt oder so, oder Jetpack Joyride. Die laufen so lange, wie sie es durchhalten, und wenn es fertig ist, müssen sie da wieder Geld einwerfen. Und das ist eine typische, naja, man will halt gucken, wie lange sie es aushalten, aber es wird immer schwieriger und nach 2, 3 Leveln wird es so schwer, dass sie überhaupt keine Chance mehr haben, das zu überstehen. Aber es war jedem klar, so ein $0.25 für 2, 3 Minuten Spiel. Manche haben es dann deutlich länger durchgehalten, aber das war nicht die Regel. Rasches Ende. Und zwar so, dass Blame the Player, dass der Spieler das Gefühl hat, ich habe es verbockt. Also das war meine Schuld und das nächste Mal mache ich es dann bestimmt besser. Nicht das Spiel ist zu schwer, sondern ich bin zu früh abgebogen oder bin zu spät gesprungen oder sowas. Problem der Arcade ist, es gibt dann Hardcore-Gamer, also die richtig viel Geld da reinstecken und die erwarten bessere Spiele, mehr Spiele. Wenn sie die Spiele aber schwerer machen, schrecken sie die Einsteiger ab. Die haben das Geld nicht, also die werfen es nicht ein. Wenn sie es zu leicht machen, gehen die Spieler, also die gehen nicht woanders hin, aber die spielen dann auf so einer Münze vielleicht mal eine halbe Stunde und das wiederum macht keinen Umsatz. Also entweder sie machen sie zu leicht, die Spiele, dann blockiert der gute Spieler die Konsole zu lange oder diese Arcade, oder sie machen es zu schwer und dann steigt keiner mehr ein. Und das ist ein Grundproblem bei Arcades. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sie das umgehen, zum Beispiel über Highscores. Also sie lassen den Spieler seinen Bestpunktestand eintragen, sichtbar für alle anderen. Und das war für viele ein Anreiz zu sagen, ich spiele immer wieder, weil ich den Highscore knacken will. Spielen war eine sehr soziale Tätigkeit dadurch. Also es gab gar nicht so viele Einzelspieler, sondern sehr oft standen die dann zu zweit oder zu dritt. Und einer spielt, zwei gucken zu oder sie wechseln sich ab. Oder sie versuchen über die Zeit mit anderen zu kommunizieren, indem sie deren Highscore knacken und dann konnte man so 3 Buchstaben hinterlassen. Das können Sie alles oben ausprobieren. Wir haben ja solche Spiele oben laufen, Arcade-Spiele, um so ein bisschen das Arcade-Feeling der 80er nochmal zu erleben. Das Problem bei der Arcade war im Gegensatz zum GSP zwielichtige Aufstellorte. Es gab halt die Arcade oder irgendwelche Hinterzimmer von Kneipen. Also für Kinder, Jugendliche nicht der richtige Ort. In Europa und in Deutschland auch verboten. Unter 18 durfte man gar nicht in diese Räume, wo diese Spiele standen. Also stellte sich das Problem des Jugendschutzes da kaum. Aber in anderen Ländern, auch da war nicht klar, wo man solche Arcade-Spiele finden konnte. Die Spiele waren immer an diese Kabinetts gebunden, also an diese Aufstellkästen, die vielfach auch genau für ein Spiel designt waren. Sie sehen ja hier auf dem Bild die Vielfalt der möglichen Kabinetts. Das ist ja nicht ein Kabinett wie bei uns oben, wo dann immer ein anderes Spiel läuft, sondern pro Spiel gab es eine ganz bestimmte Form mit Rundungen und Ecken und so an der richtigen Stelle. Aber es stellte sich dadurch, dass die Spiele halt so kurz waren, sehr actionlastig und insgesamt halt wenig, also hohe spielerische Herausforderungen, aber sonst wenig anderes boten, stellte sich ein Sättigungsgefühl ein. Es gab zu viel und die direkte Konkurrenz waren die Konsolen und später dann auch die Homecomputer, was mit der PlayStation 95 zum Niedergang der Arcade führte. Der große Vorteil der Arcades war die technische Überlegenheit. Die waren technisch viel besser als diese Heimcomputer. Bis zur PlayStation muss man sagen, die zum ersten Mal eine Konsole war auf der Höhe von Arcades und seitdem geht es ja auch runter damit. So, jetzt habe ich Ihnen ein paar Spiele mitgebracht. Football habe ich Ihnen ja schon als Mobil gezeigt. Hier sehen Sie mal Football von Atari. Ich fürchte aber, dass, also YouTube ist hier gerade ein bisschen schwach, ist ein Arcade-Spiel. Fire Truck ist ein Kooperativspiel, also Sie haben zwei, der eine fährt, der andere steuert irgendwie den Leiterwagen. Das war zum ersten Mal, dass man nicht gegeneinander spielte, wie bei Pong ja schon, sondern miteinander und gemeinsam ein Problem lösen wollte. Und natürlich das große Space Invaders. Das zeige ich Ihnen aber vielleicht nächste Woche nochmal. Space Invaders ist insofern bedeutend, das ist direkter Nachfahre von Breakout und von Pong, nur diesmal schießen die Bausteine zurück. Space Invaders wird der Riesenhit werden in Japan und dann über Amerika auch in Europa. Und Computerspiele öffentlichkeitswirksam machen. Also bis dahin waren Arcades viel unbekannter, aber Space Invaders war so ein richtiger internationaler Hit, muss man sagen. Obwohl, wir waren ja letzte Woche hier stehen geblieben. Ich wollte es ja dann auch nicht übereilen. Und wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo ich meinen Zeitplan nicht mehr halten kann. Jede Woche eine historische Epoche, naja, ich brauche vielleicht zu viel, aber so einen historischen größeren Abschnitt zu behandeln. Was wiederum bedeutet, dass ich mit der Vorlesung nicht bis 2014 komme, aber das war ja sowieso nicht vorgesehen. Wir machen weiter bei Space Invaders. Das war ja nun das erste kommerziell durchschlagende Spiel, also vielleicht das Spiel, was nach Pong die Arcades aus den, also Pong hat die Computerspiele in die Arcades gebracht und die Flipper verdrängt. Und Space Invaders hat die Computerspiele aus den Arcades rausgebracht und in die Cafés oder in irgendwelche Hinterzimmer von Kneipen gebracht. Was jetzt für die europäische Jugend nicht viel besser war, da sie auch Kneipen nicht betreten durfte, aber Spiele selber verbreiteten sich dadurch. In Japan war es ein Riesenhit, hatte ich ja schon erwähnt. Ich zeige Ihnen vielleicht mal das Spiel, wenn Sie es nicht kennen. Wir stellen das immer, das ist immer oben auch immer mal ausgestellt. Das muss man schon deswegen kennen, weil es so oft zitiert wird von anderen Spielen oder von auch im Film und Fernsehen taucht das immer mal wieder auf. Ist im Grunde genommen Breakout mit Gegnern. Oh, erwischt. Achten Sie auf den Hintergrundsound. Ja, das denkt man, das ist ganz trivial. Das ist, ich erzähle Ihnen da gleich noch ein paar Sachen zu, aber das Spiel läuft so schnell, wie es damals laufen konnte. Der ist viel wert. Weil man kriegt ja regelmäßig neue Leben. Also pro Schritt, in den sich diese Truppe nach vorne bewegt, geht der Song, also dieser Ton bei, das sind ja nur vier Töne, die abwärts laufen. Das Interessante daran war, es läuft so schnell, wie die Hardware das damals zulief und der Emulator macht das entsprechend. Und es wird einfach schneller. Das heißt, die Spannung steigt, weil wenn die unten ankommen, habe ich natürlich verloren, weil sich das Spiel so ein bisschen ohne Absicht, auch die bewegen sich auch schneller. Verdammt. Die bewegen sich auch schneller, weil jetzt weniger Rechenzeit benötigt wird, um sie zu bewegen. Und der letzte ist ja... Der letzte ist dann ganz besonders schlimm, für den brauche ich immer meinen Bruder. Das passiert an der Stelle immer. Jetzt sehen Sie mal, was Computerspiele mit Performance zu tun haben und was Arcade mit Performance zu tun hat. Denn genau das ist dieses Gefühl, wenn man daneben steht, man fiebert so ein bisschen mit. Man freut sich, wenn es klappt. Irgendwann scheitert man alle, wir scheitern alle in Space Invaders. Der Autor selber sagte, er kam nie über Level 4 hinaus. Ich habe jetzt hier... So, und das war ein unglaublich erfolgreiches Spiel. Und das muss man ihm auch hoch anrechnen. Mein Bildschirm ist gerade desynchronisiert. Ich sehe leider nicht, was Sie sehen. Und das ist sehr schwierig, wenn man versucht, so. Und es bringt das Science-Fiction-Thema. Ich meine, war ja klar, Star Wars 1977 sorgte für so einen insgesamt so einen Weltraumboom und Aliens oder Raumschiffe und Raumschiffkriege waren gerade hoch im Kurs. Das spielte auch eine Rolle. Ansonsten war es halt ein Shoot'em-up, die eine lange Tradition im Arcade-Business haben. Denken Sie an Space Wars und die Nachfolger. Es war eine gelungene Abwechslung gegenüber den eher realistisch orientierten Spielen. Also es waren halt irgendwelche Sportspiele, Firetruck hatte ich ja gesagt, Sportspiele oder Rennspiele. Also es waren natürlich auch das ein oder andere, irgendwie Tanks hatten wir auch schon gesehen, Skispiel dabei, aber es orientierte sich eher an dem Abenteuer, dem Kriegsfilm und nicht so sehr am Science-Fiction-Film. Es gab schon mal so eine Astro-Rallye, also es war nicht das erste Science-Fiction-Spiel, aber das erste, was derartig erfolgreich wurde, dass man sagen kann, danach gab es kaum noch realistische Spiele, sondern danach ging es halt los, ein Shoot'em'up jagte den nächsten. Und das war der Weg offen für Science Fiction. Und jetzt an dieser Stelle muss man sagen, 78 treffen sich unsere beiden Zeitlinien. Ich mache immer den kulturhistorischen Kontext auf. Im Bereich des Genre-Kinos ja meistens, manchmal auch im Genre-Literatur, Fantasy, Science Fiction, Horror etc. Und das fängt dann 78 an, also wird es auch wahrgenommen in der Spielentwicklerszene und man orientiert sich dann sehr stark an dem aktuellen, meistens halt am aktuellen Kinoprogramm. Indiana Jones führt zu Pitfall, Star Wars führt zu Space Invaders etc. Was genauso wichtig war wie für die Arcade, was Sie eben gesehen haben, also diese Space Invaders, Sie sehen hier oben, es gibt einen Highscore, einen Score 1, Score 2. Also da hier, man kann das zu zweit spielen, allerdings immer nur nacheinander, nicht gleichzeitig. Und man sieht dann so den aktuellen Punktestand und der Höchststand des Tages, der ist im Highscore gespeichert. Vielleicht auch der Höchststand aller Zeiten, also wenn man es vernünftig ausschaltet, dann merkt er sich das auch. Aber Sie wissen nicht, wer das gemacht hat. Und Sie wissen nur, ob Sie besser waren als der Allerbeste. Und wenn da mal ein richtig guter gespielt hat, dann war der Highscore halt unerreichbar hoch. So als kleine Herausforderung, der Highscore oben ist von mir, da müssen Sie mal drüber. Und genauso funktioniert das auch, so dieses, da will ich ran, das werde ich doch wohl schaffen. So, und das war die Idee des Highscores. Und das kam dann mit Asteroids, kam die Idee der Hall of Fame oder der Highscore-Liste. Ich hatte Ihnen das ja, glaube ich, schon mal gezeigt hier. Da sieht man ja nicht so viel. Achso, man muss das hier mal wegbringen. Und das Schöne ist, ich glaube, hier ist die Liste immer gelöscht. Also egal, wie viele Punkte ich mache, ich komme auf jeden... Oh nein. Ja, das ist ein Problem. Der Computer ist dafür nicht vorbereitet. Ich habe gar keinen Ton. Hören Sie was? Oh. Ja, ich will ja nur, ich habe ja 87 Punkte, das reicht mir ja völlig aus. Ich habe ja gar nicht so viel Zeit, hier so viel zu spielen. Das habe ich Ihnen mal vorgestellt, das Spiel im Zusammenhang mit Torus-Spielen und Vektorgrafik. Das war halt ein ganz klares Spiel, was auf Vektorgrafik basiert. Deswegen hat es auch nicht die grafische Qualität von Space Invaders. So, your score is one of the 10 best. Please enter your initials. Push rotate to select letters. Und dann können Sie halt Ihr Kürzel eingeben. Aber wie? Q. Ich weiß, aha. So, jetzt müssen wir es eingeben. Das ist auch nicht so leicht. Jeweils die Steuern aus. So, Kubex Score ist das. So, die haben drei Buchstaben und da entstehen dann halt so diese Tags, also dass man sich als Spieler irgendeinen Kürzel geben muss, weil man ja gar keinen ganzen Namen haben kann. Aber Sie sehen dann immer abwechselnd, also das ist hier so dieser Splash-Screen oder Attract-Mode, wie man das bei Arcade nennt, also die versucht sie gerade hier One-Coin, One-Play, alles klar, du weißt, was du tun musst. Und so sieht das Spiel dann aus und Sie sehen dann aber auch regelmäßig die Highscore-Liste, Highscores. Und dann weiß man, okay, die 10 Best, also die 10 Besten. Und dann hat man einen ganz anderen Anreiz, vielleicht nicht der allerbeste, also 1180 ist ja richtig viel, haben Sie ja gesehen, wie das mich das gekostet hat. Aber später geht es dann eher so in die 10, 20, 30.000er und da muss man dann schon sich ein bisschen strecken, um da hinzukommen. Und vielleicht kommt man da nicht dran wie bei Space Invaders, aber man kommt zumindest auf Platz 2 oder 3. Und dann ist das Mitfiebern auch größer, wenn man sieht, okay, jetzt bin ich Platz 10 und jetzt arbeite ich mich hoch zu Platz 9. Und das ist der besondere Reiz der Arcade, dass es im Grunde genommen ein Spiel gegeneinander ist, aber nicht gleichzeitig gegeneinander. Also es ist so, über Highscores kann man sehr stark den Anreiz schaffen für bestimmte Spielertypen, nämlich die, die gerne solche Listen wollen und nicht die, die sich an sich selber messen, sondern die sich gerne an anderen messen, Jungs halt, die halt dazu, es war ein reiner Jungs, nicht ein reiner, aber das fängt halt hier an, dass Computerspiele doch sehr männlich dominiert werden, was auch an den Themen liegt, also irgendwie schießt alles ab. Ist jetzt, gibt natürlich auch viele Frauen, die das mögen, aber doch deutlich weniger als irgendwie Männer.
in der Zeit sowieso. Und es war auch klar, das war die Zielgruppe. Und das Problem hat die Industrie bis heute, dass sie ja im Wesentlichen Spiele für jugendliche Jungs macht, die dann ab 18 freigibt, aber natürlich wissen, dass das ja der Kaufanreiz ist. Und ganze Zielgruppen, die durchaus spielen, also inzwischen ist ja, glaube ich, die Spielerrate bei Frauen bei 46, je nach ihrer Umfrage, 46-52%. Aber die würden sich fast alle nicht als Spieler bezeichnen, weil sie ja nur irgendwie Bejeweled oder Candy Crush spielen oder The Sims oder dann so richtig anständig große AAA-Titel. Aber Spieler bleiben halt die Jungs, die mit irgendwelchen Pistolen auf Sachen schießen. Das sind die Gamer. Und aus dem Ruf ist die Industrie, hier fängt es an und bis heute ja nicht so richtig rausgekommen. Sie arbeiten dran, aber nicht immer so richtig sichtbar. So, und dadurch entsteht, durch Space Invaders, Asteroids, entsteht das Genre der Shoot'em'ups, Schmaps genannt, mit unglaublich vielen Variationen, die ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen zeige. Also Galaxians, wo die Invader da nicht runterkommen, was aber farbig funktioniert, also mit Farbe diesmal, und Informationen sich dann auf sie stürzen. Oder Phoenix, wo sie verschiedene Level haben, also entweder auch solche Formationsflieger, dann aber auch eben Vögel, die aus Eiern schlüpfen, und den ersten Endgegner der Spielegeschichte. Den kann ich Ihnen mal zeigen, aber soweit spiele ich nicht. Sorry. Also das ist das Spiel, Sie ahnen schon von der vom Sound ist da nicht so viel los. Und jetzt kommt, glaube ich, jetzt kommt nochmal so ein Level mit Vögeln. Wenn Sie den erfolgreich hinter sich bringen, dann kommt der erste Boss der Spielegeschichte. Also der sitzt da fett in seinem Raumschiff und wird flankiert von irgendwelchen da runterkommen. Sie müssen sich aber erstmal durch dieses Schild durchschießen, dann durch diesen lilanen Gürtel, der sich auch noch bewegt, und müssen dann halt die Lücke finden, und der kommt allerdings schon runter und es wird immer schlimmer. Aber es ist nicht so spannend wie bei Space Invaders, wo halt durch diese zunehmende Geschwindigkeit dann noch ein ganz eigenes dramatisches Element reinkommt. Und wenn Sie den, Sie müssen dafür nur einmal treffen und dann haben Sie halt das Spiel und dann fängt es wieder von vorne an in dieser Schleife. Also es sind vier Level und ein Endgegner. Also das waren die Shoot'em'ups, die natürlich sich an Space Invaders dranhingen, und dann hier übrigens Centipede, das war in der Tat ein Spiel, was von einer Frau gemacht wurde, die bei Atari gearbeitet hat, und was also das Frauenspiel schlechthin war. Das hatten also Frauen, liebten dieses Spiel. Ich habe nie verstanden, warum. Sie können es ja mal oben spielen, woran das liegen mag. Also ob es nur an der Farbgebung liegt oder an dem Thema, es ist historisch nicht ganz klar. Vielleicht liegt es daran, dass sich ständig die Farben ändern und das war irgendwie appealing. Aber als Mann darf ich das nicht sagen, weil das sexistisch ist. Aber das können Sie dann als Frau entscheiden, warum dieses Spiel vielleicht 1980 ein Frauenspiel war. Also es gab... Der zweitgrößte Erfolg war dann Miss Pac-Man, aber Centipede gilt in der Geschichte der Arcade-Spiele als Spiel von Frauen für Frauen. Es war eine Frau, die das gemacht hat, Bertha. Aber der große Hit, also der nächste große, one of the most influential games, Pac-Man. Auch hier, bevor wir drüber reden, ganz kurz, dass Sie noch, aber Pac-Man ist so ein Spiel, selbst wenn Sie es noch nie gespielt haben, und damit meine ich nicht irgendwelche blöden Flash-Spiele, das hat mit Pac-Man ja gar nichts zu tun, da sieht man nur halt so eine Figur. Pac-Man funktioniert, also ich habe es bislang nur funktionieren auf der Arcade gesehen. Auch hier haben Sie den Splash-Screen, da lernen Sie die vier Geister kennen. Blinky, Pinky, Inky und den dummen Clyde. Das Interessante, also die haben Namen, also sie werden individualisiert, sie haben auch Farben. Aber die benehmen sich auch unterschiedlich. Das ist sehr spannend, kann man nachlesen, wie die das geschafft haben mit dem geringen... Ich habe wieder keinen Ton, nein, es geht nicht. Wahnsinn, ich muss hier mal wieder neu starten. Pac-Man ohne Ton geht ja gar nicht. Der Sage nach kam Tori Iwatani auf die Idee des Pac-Man. Zum einen wollte er ein Familienspiel machen und nicht ein Spiel, wo immer nur geschossen wird. Und dann ist in der Pizza, beim Pizzaessen kam er auf die Idee, nachdem er so das erste Achtel gegessen hatte und auf die Pizza schaute, irgendwie, das ist mein Maskottchen. Und macht ein Spiel über Essen. Also das war schon seine Idee. Essen ist irgendwie so ein Thema, damit kriegt man alle, das gefällt allen und da muss man auch nicht viel, also es ist familienfreundlich und so für jedermann gleich verständlich. Und dann macht er halt Pac-Man. So, sie müssen einfach alle Punkte essen und sie dürfen sich nicht von den Typen da erwischen lassen. Die haben mich jetzt. Das ist immer so. Also Pinky und Inky, die erwischen, also wenn ihr einer, wenn man erwischt wird, dann wahrscheinlich von diesem. So, und wenn sie diese Kraftpillen essen, also irgendwie auf Speed sind, dann können sie mal kurz die Geister jagen. Und die haben, also es gibt drei Zustände, in denen die sind. Das eine ist der Jagdmodus, indem sie versuchen, einen zu essen. Dann gibt es so einen Patrouillenmodus, da geht jeder in seine Ecke, in der er sich am wohlsten fühlt. Also ich schaffe den Level nur, wenn ich immer regelmäßig diese Krafttabletten da schlucke. Die Profis, also es gibt Profis, die schaffen mit jeder Pille alle vier Geister und fressen sich durch 256 Leveln durch. Und der aktuelle Sport und essen dabei auch noch jede Kirsche und alles, was dazugehört. Das ist mir immer ganz suspekt geblieben, wie man das schaffen kann. Aber da gibt es Dokumentationen über so Speedrunner oder über solche Extremsportler. Also ich versuche ja nur in den Level 2 zu kommen, um mir die erste Cutscene der Spielgeschichte zu zeigen. Das kann ich natürlich auch auf YouTube zeigen. Aber ich bin ja schon so weit, ich schaff's. Jetzt habe ich natürlich meine letzte Pille hier gegessen und habe noch so viel vor mir, aber ich habe ja noch zwei Leben. Jetzt muss ich sowohl da runter als auch da hoch. Das ist schon eine Herausforderung. Das ist die erste Katze in der Spielgeschichte. So, und ansonsten sehen Sie, in welchem Level Sie sind anhand. Achso, es gibt noch so einen netten Trick, wenn Sie sich hinstellen, dann ist man erstmal in Ruhe. Da kommen die nicht hin, da ist ein Problem in Ihrem Algorithmus. So, und das Spiel war enorm erfolgreich und hat ähnlich wie bei Space Invaders eine Vielzahl an Klonen hervorgebracht. Also man kann hier sogar auch analysieren, wie die sich bewegen. Das kann man alles aber auch im Netz nachlesen. Also sie haben nur das Problem, sie kommen ja auch nicht voran in diesem Level. Also wenn sie so bleiben, können sie da jetzt eine Stunde stehen, aber natürlich gewinnen sie auch nichts. Also was sie hatten, dieses Maskottchen. Pac-Man wurde, es gab die Pac-Mania, es gab eine Fernsehserie, es gab Plüschfiguren, es gab Kaffeetassen, es gab Brettspiele und so. Also es war ein riesen Spin-off und bis heute ist Pac-Man neben diesen Space Invaders-Figuren eine der berühmtesten Computerspielfiguren ever. Also vielleicht Pikachu hat das so ein bisschen eingeholt und Mario. Aber Pac-Man ist so universell, vielleicht auch, weil es so einfach ist, einfach nur so eine gelbe Scheibe. Sie haben dieses Labyrinth-Genre. Labyrinthe gab es schon in Adventure Games, haben wir ja gesehen, in Text Adventures auch, aber so als Draufsichtspiele mit Labyrinth, das entsteht bei Pac-Man. Es gab hier Open Gaming to Female Audiences, also familienfreundlicher, muss man sagen. Es gab eben Leute, die sagen, Spiele ja, aber diese Schießerei liegt mir nicht. Hier hat man einfach ein Spiel, was auf Geschicklichkeit basiert und nicht so sehr auf, also ich meine, diese Schmaps sind auch Geschicklichkeit, aber auch Geschicklichkeit ohne Zerstörung. Power-Ups gibt es als Zusatzelemente im Spiel, durch die man halt irgendwie besondere Kräfte bekommt. Und Cutscenes, eben Cutscenes, die wir eben gesehen haben. Und hier sehen Sie mal die entsprechenden Labyrinth-Spiele bis 1991, auch nur eine kleine Auswahl. Das sind nahezu alles sind Arcade-Games. Es gibt da so ein paar, die auf Homecomputern laufen, aber das hat, also ganz, ganz viele Spin-Offs gab es, die sich alle letztlich auf Pac-Man berufen, auch wenn die Spielmechanik da eine ganz andere ist. ein ganz berühmtes, das zeige ich Ihnen später, gibt ein ganz berühmtes, also ein ganz unbekanntes, aber was auf seine Art dann berühmt geworden ist, wo wir noch kommen. Hier sehen Sie ein anderes, ebenso bedeutendes Spiel dieser Zeit, das das Jump-and-Run-Genre mitprägte oder auch innerlich wesentlich hervorbrachte, Donkey Kong. Auch das muss man mal gesehen haben, auch wenn ich da nicht mehr bis hochkomme wahrscheinlich. Donkey Kong, ganz klar, kommt von King Kong. Also man sieht schon an dem ganzen Setting, sie haben den Turm, sie haben die weiße Frau, die von dem Affen entführt wird. Und der steht jetzt da oben und sagt, hol mich doch so. Aber das ist der Donkey Kong, mit dem sie heute Rennen fahren. Und unten sehen sie Jumpman, der hier noch Schreiner ist und später Klempner wird. Und der berühmteste Klempner der Spielegeschichte. Und das einzige Ziel, also sie können diesen Hammer nehmen, aber das sollte man nicht tun. Das war gemein, der hätte da gar nicht runter dürfen. Aber wie gesagt, das ist so ein Spiel, how high can you get? Auch da gibt es bis heute Weltmeisterschaften. Es gibt eine jährliche Donkey Kong-Weltmeisterschaft für die Menschen, die das immer noch spielen. Und es ist ein unglaublich, ich finde es ein unglaublich schweres Spiel. Oh, ach, ich kann ja, ich muss hier springen, verdammt. Ich dachte, ich könnte einfach so springen, aber nein, man muss nicht. Okay, jetzt mal ernsthaft hier. So, jetzt kommt ein neuer Level, aber jetzt haben wir den ersten mal gesehen. Es ist schon eine echte Herausforderung. Was Sie da haben, das Thema Damsel in Distress, also es gibt plötzlich eine Narration, das hatten die anderen Spiele nicht. Man wusste nie, was Pac-Man in seinem Labyrinth wollte, man wusste nicht, was die Space Invaders auf der Erde wollten. Es gab so eine minimale Rahmenhandlung, halt wer die ab, und das wusste man als Kenner der Science Fiction, war klar, das sind die Bösen und so. Aber hier hat man es gibt eine Rahmenhandlung, er entführt sie, sie müssen sie retten, sie schreit um Hilfe und so. Das ist Pauline übrigens, heißt sie, und das ist nicht Prinzessin Peach, auch wenn sie die Ähnlichkeit frappierend ist. Aber er ist ja auch noch nicht Mario, sondern Jumpman, weil Nintendo noch gar nicht wusste, was sie für eine Franchise da in der Hand haben. Und Donkey Kong ist halt eher der dumme King Kong. Die Damsel in Distress, die bis heute ja die Computerspielgeschichte prägt. Es gibt inzwischen, muss man auch hier vielleicht so als Rahmenbemerkung, es gibt Donkey Kong featuring Pauline. Mal gucken, ob wir da was haben. Genau, die Donkey Kong Pauline Edition. Als mal ein Vater gefragt wurde von seiner Tochter, warum man eigentlich immer sie retten muss und warum man nicht mal als Pauline spielt, hat er den Code gehackt und einfach die Sprites vertauscht. Und jetzt spielen sie als, und er steht da oben. Und jetzt spielen sie Pauline und retten halt irgendwie. Das gibt es auch inzwischen Zelda, Staring Zelda, wo sie halt als Zelda den Link retten müssen und nicht immer umgekehrt. Das ist so ein, im Prinzip ist das ist so eine moderne Bewegung, dass man eben genau Tropes versus Women, also dass man sich mal anschaut, wie Computerspiele mit Frauen umgehen oder mit dem Bild der Frau, also dass die gerettet werden muss oder dass der Preis, und wenn man das schafft, kriegt man irgendwie Punkte. Aber ansonsten hat sie keinen eigenen Character-Arc und auch keine Narration. Ist wirklich, oder wird meistens geopfert am Anfang, damit der Mann halt irgendwas zu tun hat und einen Grund, jetzt alle umzubringen. Und das wird als durchaus problematisch gesehen. Und das ist eine der entsprechenden Gegenbewegungen. So, also nicht Donkey Kong featuring Staring Pauline. Andere Spiele, Arcade-Spiele, Tube Shooter, also die zeige ich jetzt nicht alle, das würde zu lange dauern. Tube Shooter ist Tempest, da bewegen sie sich eigentlich nur eindimensional und müssen halt abschießen. Vertikale Scroller wie Xevious von 82, wohin die Welt entgegenkommt. Da werden wir sicherlich noch den einen oder anderen sehen. Das war aber bis dahin nicht so ganz klar. Meistens hatten sie statische Bildschirme, die so auf sie, also die sie halt erledigen mussten, aber hier floss eine Welt auf sie zu. andere Dinge wie Multi-Level Shoot'em-Up in Scramble, also und wo sie irgendwie Fuel sammeln. Also hier gibt es so einzelne, ich habe das jemandem mal eingefügt, so Spiel ästhetische Merkmale, wo man sagt, das gehört zum Gameplay dazu, aber das taucht die halt zum ersten Mal auf und damit wird heute immer operiert. Und wenn Sie Gameplay beschreiben wollen, müssen Sie halt solche Merkmale kennen und auch wissen, vielleicht bei der historischen Einordnung ein bisschen, wie sich das entwickelt hat. Also heute haben wir eher Cover-Shooter mit Energieschilden und so, aber damals hatte man halt schon mal Multilevel, also dass sie mehrere Level zu bewältigen haben und dass sie ihren Sprit hier ausgehen kann, den sie wieder auffrischen müssen. Oder so die Frogger. Frogger ist ja neben Pac-Man auch so eines der bekannten Spiele, auch wenn es viele noch nicht gespielt haben. Aber das muss ich Ihnen deswegen zeigen, weil es halt im Gegensatz zu Scramble jetzt auch außerhalb der Spielewelt einen gewissen Ruhm erlangt hat. Das Interessante an diesem Spiel ist, dass sich die Spielwelt um Sie gar nicht kümmert. Also Sie müssen einfach hier mit dem Frosch über die Straße und danach über den Fluss und oben landen. So. Es gibt aber niemanden, der Sie bedroht aktiv. Also niemand verfolgt Sie. Ein bisschen läuft Ihnen die Zeit davon. Sie können auch oben noch eine Fliege sammeln. Sie haben eine nette Musik. Und wenn Sie ins Wasser fallen oder von einem Auto erfahren werden, dann sind Sie halt platt. Und Sie haben drei Leben und dann ist das Spiel rum. Und wahrscheinlich kriegen Sie noch ein extra Leben. Und das Schöne ist, Sie können auch von hinten in Autos reinfahren, sind Sie auch tot. Aber der Verkehr wird, also keiner zielt drauf. Und das, man scheitert eigentlich nur an sich selber, weil man meint, das schaffe ich noch. Und dann schafft man es halt nicht. Und jetzt habe ich noch die Fliege und habe halt dadurch die extra Punkte gemacht. Und später wird es, also es gibt dann Baumstämme, das sind Krokodile. Und dann gibt es, oder hier, die gehen ja, manchmal tauchen die Schildkröten weg. Und so, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. So, Level 1 geschafft und dann kommen wir Level 2 und dann wird es halt ein bisschen weniger Platz. Aber das ist das ganze Spiel. Und das kann man jetzt auch nicht ewig spielen. Tatsächlich scheitert man immer an sich selbst und nicht an der Spielwelt. Also die einem ja, also die eigentlich gar nicht merkt, dass man da ist. Und Frogger, so dieser Versuch, über die Straße zu kommen oder irgendwo hinzukommen, wird, also hat eine gewisse Berühmtheit. Das taucht immer mal auf, auch im Zusammenhang mit Straßenverkehr. Moon Patrol habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Parallax Scrolling taucht hier auf als 2,5D-Technik. Die blauen Berge bewegen sich langsamer als die grünen und die wiederum langsamer als das orangene der orange Vordergrund. In der Arcade gibt es einerseits die Simulation und Product Placement. Also wir haben jetzt plötzlich ein Spiel mit Pole Position, ein Rennspiel, was jenseits dieser normalen Rennspiele ist, die wir so vielleicht so gesehen haben, so von oben drauf sich, sondern hier so 3D an echten Rennstrecken hat sich das orientiert. Aber ich glaube, ich schaffe hier noch nicht mal, ich weiß noch nicht mal, wie man das spielt. So. Also Sie müssen, um das Spiel überhaupt erstmal spielen zu können, müssen Sie erstmal die Qualifikationsrunde schaffen. Und das ist so schwer, dass man meistens schon scheitert. Aber achten Sie mal auf den Rand. Pepsi, Marlboro, Kurve rechts. Das sind die quietschenden Reifen. Und das ist dann... Das ist dann die Straßenbebauung. Aber wenn Sie schlecht genug sind, und das sind Sie am Anfang bestimmt, schaffen Sie nicht mehr die Qualifikation und können auch nicht mal ein Rennen fahren. Sie müssen irgendwie unter einer Minute das durchspielen. Aber was Sie haben, also es war viel realistischer als alles je Gesehene. Es war halt auch aus der First-Person-Perspektive mit realistischen Soundeffekten und so. Und es klappt wahrscheinlich auch viel besser, wenn Sie... Sie sehen hier unten auch so ein Steuerknüppel, wenn Sie ein Lenkrad haben. Das war ja zu der Zeit Stand der Arcade. Hier sehen Sie mal, so sah das Kabinett aus. Das war nicht einfach so mit Tastaturen, sondern Sie hatten Lenkrad, Gaspedal, einen Steuerknüppel. Und die Immersion war so sehr, dass man tatsächlich davon ausging, irgendwann wird man Menschen an solchen Geräten trainieren können, Rennfahrer. Heute ist das ja üblich, habe ich Ihnen das schon mal erzählt, glaube ich, nicht, dass die heutigen Simulationsrennspiele dazu geeignet sind, Sie zum Rennfahrer auszubilden. Sie müssen dann noch so ein bisschen in Real Life das lernen, aber der Weltmeister in iRacing hat ja sich sehr gut geschlagen, halt mal in so einem echten Rennen. Gut, das war bei Pole Position noch nicht abzusehen, aber die Linie ist vorgezeichnet. Robotron ist wieder so ein Shoot'em-up, aber mit Twin-Stick, also Sie hatten zwei Joysticks. Mit dem einen steuern Sie die Bewegung, mit dem anderen die Bewegung der Schüsse. Sehr ungewöhnlich für die Zeit. heutzutage üblich, mit, Sie haben ja Ihren Controller, mit dem linken Daumen steuern Sie die Figur, mit dem rechten die Kamera zum Beispiel. War 1982 eine große Innovation. Defender bringt das Side-Scrolling 1980 rein. Das ist jetzt ein bisschen historisch gesprungen, muss ich sagen. Also Defender gehört natürlich 1980 rein. Sie können nach links und nach rechts steuern, haben eine Minimap hier oben, in der Sie sehen, müssen wieder eine Alien-Invasion abwehren, die ihre Humans hier, das sind die Menschen, die werden von den grünen Tentakelmonstern entführt und sie müssen dafür sorgen, dass die Menschen wieder heil zurückkommen, sonst verlieren sie das Spiel. Also es hat auch so eine Mini-Narration, aber nicht so wie bei Pac-Man, wie bei Donkey Kong. Und was sie haben, ist jetzt Side-Scroller. Also ein Bildschirm, der größer, eine Spielwelt, die größer ist als ihr aktueller Bildschirm. Mit dem großen Unterschied, aber Sie können nach links und rechts scrollen. Und wenn Sie nach links und rechts scrollen können, weiß man nie, wo Sie sind und es gibt keinen Unterschied. Also muss ich Ihnen vielleicht doch mal zeigen, was der Unterschied ist beim Side-Scrolling. Naja, das, also das, man denkt erst gar nicht drüber nach, was das bedeutet. Dass man in der Welt sich frei bewegen kann. Und was passiert, wenn Sie sich nicht mehr frei bewegen können? Wenn Sie sich frei bewegen können, ist das wie ein Open-World-Spiel. Das Spiel weiß nicht, wo Sie gerade sind. Woher auch. War übrigens auch ein Riesenerfolg. Also das ist eines der erfolgreichsten Spiele seiner Zeit. Das ist heute nicht mehr so ganz verständlich. So, hier fliegen Sie nach vorne. Und schießen auf die Tentakelmonster. So, aber jetzt kann ich halt auch sagen, ich drehe... Das kann ich hier nicht. Spektakuläre Explosion. Ich weiß auch nicht, wie ich umdrehe. So wie auch immer. Sie können hin und her fliegen. Ja, mein Tastatur-Mapping ist hier echt ungünstig. Und wenn Sie Scramble dagegen halten, was ja ein Jahr später rauskam, mit How far can you invade our Scramble system, kann man plötzlich sowas wie Narration in der Landschaft unterbringen, weil Sie ja die Landschaft... fliegt ja auf Sie zu. Und jetzt können Sie die Landschaft irgendwie dramaturgisch ausgestalten. Die Landschaft kann schwieriger werden. Also die Landschaft hat irgendwie eine Bedeutung in dem Spiel. Das ist alles hier, also von Bedeutung will man hier noch nicht so richtig reden, aber das ist in den, wenn Sie dann Uncharted sehen, was sich auch darauf verlässt, dass die Welt irgendwie eine lineare ist, ist das eine wichtige Entscheidung, ob Sie sagen, ich kann mich frei in meiner Spielwelt bewegen oder... Die Spielwelt ist eigentlich vorgeschrieben. Ja, das ist immer, ich habe so Sondertasten hier drauf. Deswegen springt dann das Bild immer zur Seite. Das ist eine wichtige Entscheidung. In der Spielefrage für die Narration ist es immens, ob Sie bei Scramble, das haben Sie jetzt nicht gesehen, dann wandeln sich die Welten, dann kommen Sie in eine Stadt hinterher. Und also was Sie entdecken, die Spielwelt, bei Defender können Sie irgendwie nach links und rechts fliegen und es ist halt mehr so ein Zylinder, auf dem Sie sich bewegen. Und dann kommen Sie links, wenn Sie links rausfliegen, kommen Sie rechts wieder rein. Da können Sie das alles nicht unterbringen. Und das sind die entscheidenden Unterschiede, wie man das Scrolling realisiert. Battlezone hingegen war so realistisch, wenn ich Ihnen das mal zeigen darf, dass die amerikanische Armee eine Spezialversion beantragt hat, um ihre Panzerpiloten auszubilden. Nur, dass Sie mal ein Gefühl dafür haben, was 1980 als Realismus durchging. Kostet auch 2 Münzen, weil das so aufwendig war, dieses Spiel. Ich kann es überhaupt nicht. Weil ich wieder, wie immer meine Tastenbelegung habe. Also Sie haben zwei Räder, mit denen Sie, also zwei Raupen für Ihren Panzer, mit denen Sie sich bewegen können und Sie drehen sich, indem Sie den einen vorwärts fahren und den anderen nicht. Das klappt oben besser an den Joysticks. Aber Sie sehen vielleicht diese hochrealistische Grafik. Ich glaube, ich hatte Ihnen die auch schon mal gezeigt, jetzt bin ich getroffen worden. So, das war so immersiv, First Person, dass die Armee eben sagt, also das, so sieht das künftig mal aus, wenn wir mal unsere Drohnen steuern. Das haben sie damals noch nicht gesagt, aber dass wir damit unsere Panzerpiloten ausbilden sollen, dass sie sich im Feld orientieren. Und tatsächlich, heute sind wir so weit, dass die amerikanische Armee Computerspieler sucht, eben damit die mit den Drohnen besser umgehen können, weil die derartig gewohnt sind, mit virtuellen Systemen zu arbeiten, dass das ideal ist für den Einsatz ihrer Flieger. Also das war 3D, war für 1980 sehr ehrgeizig, klappt auch nur, indem sie auf Hidden Surface verzichten. Also sie haben nur diese Drahtgittermodelle, alles andere war in der Zeit grafisch auch nicht zu erledigen. Hat aber auch eine Zeit lang gedauert, bis 3D-Grafik oder so Wireframes und dann diese Polygons wieder in die Arcade zurückgefunden hat. Und hier noch Rally X, auch das muss man gehört haben, dass sie mal 1980 Hintergrundmusik als Spielelement. Im Gegenteil, also Space Invaders, fragwürdig, hat sie ja eine eigentlich viel bessere Hintergrundkulisse, Geräuschkulisse als dieses hier. Aber das war der Versuch zu sagen, wir arbeiten mit Musik und das ist der Beginn der Computerspielmusik, zumindest im Computerspiel im Arcade-Bereich. Sie müssen, glaube ich, irgendwelche Fahnen abfahren und die sehen die auf der Minimap und die anderen Autos versuchen sie zu rammen. Es ist natürlich klar inspiriert von Pac-Man, aber halt mit der Metaphorik eines Rennspiels. Und die anderen sind auch nicht ganz so bang. So. Das ist das Spiel. Das Schöne an diesem Spiel ist, man kann sie in einer Minute zeigen, da haben sie alles gesehen, also nicht in jedem Spiel, aber so bei diesen ganz frühen, weil die gar nicht den Speicher hatten, sich noch besonders viele andere Gameplay-Elemente unterzubringen. Aber so, Sie haben ja gehört, die Hintergrundmusik war jetzt eher penetrant, aber es war halt der Versuch, das zu machen. So, damit kommen wir von den Arcades erstmal weg bis in die 80er. Also die Arcades sind da maßgeblich für die Computerspiele, weil die technisch weit überlegen waren den anderen Systemen, abgesehen von den Mainframes. Aber die Mainframes hatten das Problem der exklusiven Nutzungsrechte. Also sie hatten zwar hohe Rechenleistungen, dafür meistens eine geringe Multimedia-Leistung, weil die weder für Grafik noch für Sound optimiert sind. Dafür hatten sie auf der anderen Seite so Spielereien wie Vernetzung, also dass sie mit mehreren Mainframes zusammen dann Maze War oder so spielen können. Wobei, das war ja eher ein PC-Spiel. Aber sie könnten so frühe Multiplayer-Games liefen auf Mainframes. Das Problem war der kleine Zugangskreis. Sie mussten irgendwie im Rechenzentrum verbandelt sein oder in dieser Firma arbeiten. Deswegen haben sich die Spiele auch nicht verbreitet, waren auch eher unbekannt. Das ist heute, wo die historisch aufgearbeitet werden, da werden die zunehmend auch publiziert und emuliert, aber damals war das eine kleine Gruppe, die überhaupt Zugang dazu hatte. Und insgesamt war die Umgebung sehr spielefeindlich. Also alle berichten immer, wenn der Rechenzentrumsleiter das mitbekommt, dann hat er die immer gelöscht, die Spiele, weil diese Computer natürlich teuer in der Anschaffung waren und im Unterhalt und sollten dann für ernsthafte Anwendungen verwendet werden und dazu gehörten Spiele natürlich nicht. Und man kann sagen, die Bedeutung der Mainframes für die Computerspielgeschichte endete mit den Homecomputern. Und interessanterweise nimmt sie jetzt aktuell wieder massiv zu. Jetzt hat Google ja für 1 Milliarde, was haben die jetzt gekauft? Wie heißt das? Twitch, genau. Ja, genau, also die Idee ist, dass die Computerspiele künftig von Großrechnern, meistens sind das dann halt irgendwelche Cluster, dass die aber die Computergrafik und alles berechnen und sie nur die Steuerbefehle geben und im Grunde genommen einen interaktiven Film gestreamt bekommen auf ihr System. Aber damit stellt sich nicht die Frage, wie kann mein iPhone oder mein Smartphone jemals Power genug haben, um die aktuellen Spiele laufen zu lassen. Da muss es nur stark genug sein, um einen Film wiederzugeben und sie schicken ihr, ich gehe jetzt nach rechts und der Computer, also der Mainframe eigentlich oder der Großrechner, berechnet das Bild und schickt es ihnen wieder zurück. Mehrmals pro Sekunde. Das ist so die aktuelle Idee, dass man Spiele irgendwie streamt. Also das ist, was die insbesondere die Xbox und die PS4 jetzt vorhaben. Das klappt alles noch nicht, aber wir bewegen uns in so eine Richtung, in der es zumindest versucht wird. So wie die Arcade-Spiele wiederkommen durch diese ganzen Endless Runner, also viele Smartphone-Spiele sind halt so ein bisschen, da laufen sie, solange sie können und dann kriegen sie einen Highscore, also genau das, was Arcade immer war. Kommen vielleicht auch die Mainframe-Spiele wieder. Aber bis dahin endet sie ihre Geschichte für die Computerspielgeschichte mit den Homecomputern. Die übernehmen dann auch dieses Klientel, die sonst immer in den Rechenzentren rumhängen und geguckt haben, ob sie die mal benutzen können. Die hatten einfach einen Computer zu Hause und entsprechend verlagert sich die Geschichte und die Entwicklung. Das letzte vielleicht bedeutende Mainframe-Spiel wäre MUD, also das Multi-User-Dungeon ab 1978 in England. Aber das habe ich ja nun in der Klassiker-Vorlesung schon mal vorgestellt, das ist jetzt auch hier nicht so relevant. Also ich zeige es Ihnen jetzt nicht mehr, es ist ein kollaboratives Text-Adventure, für die, die in der Klassiker-Vorlesung nicht sitzen. Ein Text-Adventure, wo Sie halt mit mehreren zusammenarbeiten. Im Grunde genommen so ein Massive Multiplayer Online Role-Playing Game auf Textbasis. Aber World of Warcraft und Konsorten, die erben ihre ganzen, also nicht ihre ganzen, sondern die erben sehr viel von dem Einfluss, was Mats und gerade das Community-Bildende und wie man irgendwie Level baut, dass mehrere Spieler sich drin wohlfühlen und nicht jeder für sich einzeln rennt. Das erbt man von den Mats und von den Rollenspielen. Homecomputer, die ab 77, eigentlich ab 74, aber ab 77 da mit dem Apple II auch richtig in dem Computerspielemarkt mitmischen, haben ähnliche Strukturen wie die Konsolen. Also man braucht den Anschluss am TV-Gerät, was meistens ja in den 70ern noch das Wohnzimmer-TV-Gerät ist, womit sie in direkter Konkurrenz nicht nur zu Fernsehen, sondern auch zu Konsolen stehen. Sie haben im Gegensatz zu den Konsolen die Tastatur für Texteingaben, also Text-Adventures, Simulationsspiele, wo sie irgendwie Wirtschaftswerte verwalten und Zahlen und Buchstaben eintippen müssen, sind möglich. Dadurch, dass sie abspeichern können, können sie lange Spielzeiten anbieten. Also sie können aber sagen, nach 2 Stunden speicherst du deinen Spielstand auf die Diskette oder auf die Festplatte, als es die dann gab, und damit kannst du nächstes Mal dort weiterspielen. Das hatten Konsolen erst Mitte der 80er. Dadurch entstehen auch neue Genres. Es gibt bis heute bestimmte Genres, die fast nur auf PCs angeboten werden. Oder Homecomputer, also PCs haben ja die Homecomputer dann irgendwie beerbt. Homecomputer standen vielleicht in anderen Räumen, aber war also sehr ähnlich wie PCs. Homecomputer hatten einen viel stärkeren Multimedia-Bezug. Also waren in den 80ern den PCs überlegen, was Sound und Grafik anging. Und das endete dann erst in den 90ern. Das Problem der Homecomputer war die Marktzersplitterung durch die Gerätevielfalt. Es gab viel zu viele verschiedene. Und wenn man eins kauft, hatte man vielleicht Pech, das Falsche zu kaufen. Da gab es keine Titel, niemand hatte so ein Gerät und so. Also es sorgte auch dafür, dass die Homecomputer, der Markt sich recht bald konsolidiert in den 80ern. Es führt zur Trennung der Hard- und Softwareindustrie, ähnlich wie schon die Cartridges in den Konsolen. Aber das sind Computerbereich noch viel stärker, dass es einfach Menschen gibt, die sagen, wir schreiben nur Software und die Hardware macht IBM oder Atari oder Commodore. Das Problem aber, wenn Sie so viele haben, die für Homecomputer schreiben können, irgendeinen Dreck und das verkaufen, es gibt keine Qualitätskontrolle, sodass der Ruf dieser Spiele viel schlechter war als bei Konsolen, wo es ja meistens eine Qualitätskontrolle durch den Hersteller gibt. Wenn aber jeder sein PC- oder Homecomputerspiel ins Geschäft stellen kann oder per Online-Vertrieb oder per Postvertrieb ja damals verkaufen kann und man dann schlechte Produkte bekommt, leidet der Ruf der ganzen Branche drunter, weil man halt nicht so genau abschätzen kann, was taugt und was nicht. Insbesondere da die Firmengründung, also Firmen kommen und gehen, dann natürlich gar nicht so lange halten. Die Standarddistribution, muss man auch sagen, in der Zeit war nicht etwa der Kauf von Spielen, sondern die Raubkopie, wie es heute heißt, also die Kopie, Softwarekopie. Die Szene ist immens gewesen in den 80ern und hat sich dort auch etabliert und in den 90ern dann sich ist entsprechend umgestiegen. Aber also so ziemlich alle 80er Homecomputer-Nutzer berichten, dass sie nie ein Spiel oder vielleicht mal 2 Spiele gekauft haben, aber dennoch viele Spiele hatten, weil das immer so über den Schulhof lief. Also im Prinzip das Sneaker-Netz, das Turnschuhnetz, durch das, was verbreitet wurde. Internet gab es zwar, haben wir gesehen, ab 74 gibt es theoretisch und in den Unis gibt es auch schon, aber das war kein Distributionskanal für Computerspiele, sondern nicht für Homecomputer. Was ist so ein typisches, also was ist das Neue? Wir hatten die Text-Adventure schon gesehen. Was 1980 rauskommt, ist das erste Grafik-Adventure hier für den Apple II. Das zeige ich Ihnen jetzt auch nicht. Können Sie sich hier im Netz mal anschauen, wenn Sie möchten. Gibt es inzwischen auch noch so eine Liebhabergruppe, die das weiter remixt und irgendwie neu gestaltet, ist im Wesentlichen ein Text-Adventure mit Bildern. Also es ist kein Grafik-Adventure, wie man das dann später kennt, wo Sie auf die Grafik klicken, sondern Sie haben eben weniger Text, dafür mehr Bild, und das wird auch die Entwicklungsrichtung der Text-Adventure sein, dass sie sich zunehmend von der Textlastigkeit befreit, bis auf ein kleines Dorf, was bis heute Text-Adventures als Interactive Fiction produziert. Also die gibt es immer noch, aber der Mainstream oder das Genre selber entwickelt sich doch sehr stark Richtung Grafik-Adventure. Rollenspiele fangen an. Hier sehen Sie Akelabeth, auch bekannt als Ultima 0 für den Apple II. Auch das habe ich in der Klassikervorlesung vorgestellt, deswegen verzichten wir jetzt auch hier drauf. Ein Labyrinth, Sie gehen durch so ein 3D-Labyrinth, wenn Sie wollen. Sie haben so eine kleine Oberwelt, da können Sie in Dungeons reingehen, wandeln dann durch dieses Dungeon, treffen auf verschiedene Monster, die sie besiegen müssen, kriegen die Schätze und werden immer reicher und stärker und besser. was man von Rollenspielen so kennt. Das begründet die Ultima-Serie, die bis in die Ende der 90er Jahre sich hält und auch sehr wegweisend war für die Geschichte der Rollenspiele. Wenn Sie sich dafür interessieren, am Donnerstag wird Stefan über die 90er sprechen. Also wenn Sie noch nicht drin sind, steigen Sie noch ein, wenn Sie sich für die Geschichte der Rollenspiele interessieren. Die PC-Spiele sehen Sie hier mal als Kontrast. Also das war der Apple II, der 1977 rauskam, mit Bund. Und der hatte ja auch schon ein paar Töne. Und das war der PC, der 1981 rauskam. Viel leistungsstärker, aber viel schlechter in der Grafik. Und das war wesentliches, das ist ja bis heute wesentliches Merkmal der Qualität eines Spiels, war natürlich die Multimedia-Ausgabe. Schach kann man spielen, aber es gab so wenig grafische Unterscheidungsmerkmale, dass man an diese Figuren auch noch ranschreiben muss, was es ist. Die Algorithmen selber waren nicht sehr stark, aber der Wunsch, Schach am Computer zu spielen, ist so alt wie der Computer. Alan Turing schrieb davon, Claude Shannon schrieb davon, von dem Traum, irgendwann einen Schachcomputer zu entwickeln, der so stark ist, dass er sogar Menschen besiegt. Da sind wir lange drüber hinaus. Inzwischen werden die Weltmeisterschaften von Menschen und Computern getrennt geführt, weil es sonst zu peinlich wäre, wenn die Menschen immer verlieren. Also die besten Spieler der Welt sind Schachcomputer, aber dann gibt es natürlich noch Menschen, die auch noch um den zweiten Platz irgendwie kämpfen. Das nennen die dann Weltmeisterschaft. Dann gibt es also neben diesen Spielen, es gibt natürlich Blackjack, Poker, also die üblichen Titel, wenig Arcade-Adaptionen, daran versucht man sich nicht. Und das sehr ehrgeizige Flugsimulator FS1 für den PC. Muss mal gucken, ob wir da mal ein Bild von kriegen. Es gibt interessanterweise gibt's so ein paar historische der Geschichte der Flugsimulatoren im Bild, wobei das manchmal ein bisschen geschönt ist, dass man alte Spiele auf neuere PCs bringt. Also nicht alle hatten den Vorteil einer Farbgrafikkarte. Spannend wird das natürlich nur, wenn Sie es über die Zeit anschauen, von 1988. Und dann, jetzt gehen wir mal 2000. Also die etwas späteren Varianten 2004. Inzwischen kann man sagen, an einem Microsoft oder an einem Flugsimulator-Programm, und da ist der diese Flugsimulator-Schiene von Microsoft doch, da sieht man nicht mehr viel. Also es gibt auch von einigen Reihen gibt es so historische Aufnahmen, die wirklich von Anfang bis heute durchgehen. Inzwischen können Sie, wie Sie Auto fahren lernen, können Sie an einem PC mit der entsprechenden Ausstattung auch einen Flugschein machen. Also nicht offiziell, aber Sie können alle Kenntnisse, die Sie brauchen, können Sie dort irgendwie unterbringen und sagen wir mal eine Cessna fliegen lernen und dann müssen Sie mal zum Flughafen und noch so die letzten Details abklären. Aber Fliegen war ja schon recht früh eine sehr virtuelle Angelegenheit, dass Sie sich mehr auf die Instrumente konzentrieren müssen und auf die Toweransagen als auf das Bild außerhalb des Cockpits, was ja dann wichtig ist, wenn Sie nachts im Nebel und bei Regen irgendwo landen müssen. Das geht überhaupt nicht über sich, das kann nur über Instrumente laufen, sodass Sie mehr auf die Instrumente achten müssen als auf die Außenwelt. Und das kann man dann sehr gut im Computer nachsimulieren. Die Sicht nicht so gut, das ist ein grafisches Problem, aber das ist ja auch das Uninteressanteste beim Fliegen. So, und dann gibt es das ganz spannende Spiel, das muss ich Ihnen dringend zeigen, Loverboy. Ist noch nicht mal unter den Favorites. Naja, dann müssen wir es hier noch. Loverboy ist ein Pac-Man-Klon, der die Frage des Frauenbildes in Computerspielen gar nicht mehr so richtig stellt. Aber ich kann es auch nie so richtig. Jedes Mal, wenn ich das zeige, komme ich mit der Steuerung nicht klar. Also, sie müssen Frauen jagen, die auch wegrennen vor ihnen. Help. Und dann müssen sie irgendwie was drücken. Und sie dürfen sich natürlich nicht von den Polizisten erwischen lassen und seinen Hund. So, jetzt ist halt die Frage, die schreien jetzt immer um Hilfe und so, also irgendwie fühlen die sich nicht wohl. Auf der anderen Seite Lady Love fühlt sich auch wohl. Sie sind ja alle über 18. So, also Ja, ja, Moment. Also das Spiel selber ist natürlich, also es ist so, was war das? Aber dieses Spiel ist verantwortlich dafür, einerseits, was in der Computerspielindustrie falsch ist, aber es ist verantwortlich dafür, dass in Deutschland also zum ersten Mal wahrgenommen wird, Momente mal, da läuft was schief. Wir müssen irgendwie das kontrollieren, was da passiert. Und es gründet sich die Automaten-Selbstkontrolle. So, und jetzt verstehen Sie vielleicht auch warum. Also es war natürlich, also in der Zeit, in der das Realismus war, war das natürlich unglaublich. Also das geht gar nicht. Ich meine, das würde auch heute nicht gehen in seiner expliziten Darstellung. Aber es gründet sich die Automaten-Selbstkontrolle, die ähnlich wie die freiwillige Selbstkontrolle Film und dann später die Unterhaltungs-Selbstkontrolle sagt, wir vergeben solche Farben oder so Alterskennzeichnungen für Automatenspiele. So, und da fällt jetzt Love aber als erstes drunter, es gibt weniger, also man muss sagen, Erotik oder so explizit sexuelle Darstellung in Computerspielen ist sehr selten, weil die Amerikaner viel prüder sind. Also die haben damit noch viel mehr Probleme als der europäische Markt, der aber auch da jetzt doch mal echt eingeschritten ist. So dass sie tatsächlich ganz viel Gewaltthematik haben in Computerspielen, aber überhaupt fast nie Sexualität. Es gibt mal so einen Coffee-Mod in Grand Theft Auto und da kann man auch irgendwie mit Prostituierten schlafen und das ist alles ganz kritisch. Aber so explizite Darstellungen, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren, wo sich die Spieleindustrie dann einredet, sie wird langsam erwachsen, weil sie auch mal nackte Frauen zeigt und nackte Männer. Also es ist eine ganz komische Diskussion, auch in der Frage der Körperlichkeit, also was für einen Einfluss hat man. Nur die Diskussion war damals, ist es Vergewaltigung oder nicht? Und da gab es drei Argumente. Die einen sagten, ja, sie schreien ja um Hilfe und sie rennen hinterher und sie rennen ja von ihnen weg. Die anderen sagen, nein, es ist ja wohl, wie man deutlich sieht, einvernehmlich und der Lady-Love-Faktor muss irgendwie hochgebracht werden. Und die Dritten sagen, was? Es handelt sich um Pixel, da wird überhaupt niemand vergewaltigt. Und das ist aber so eine Diskussion, die bis heute eigentlich so die Frage stellt, der Wirkung der Computerspiele. Also werden jetzt Menschen, die das spielen, in ihrem Sexualverhalten, in ihrem Verhalten Frauen gegenüber oder Männern gegenüber irgendwie eingeschränkt? Und was für eine Macht haben eigentlich Spiele? Denn im Gegensatz zu einem Film, wo es ja auch eine Menge expliziter Nacktdarstellung gibt in den 80ern, hat man hier den Eindruck, ja, aber man macht ja was, man muss ja aktiv werden. Und insofern identifiziert man sich stärker mit der Spielfigur und kann dann Realität und Spiel nicht mehr auseinanderhalten. Eine ganz ähnliche Diskussion auch zum gleichen Jahr führt bei River Raid. River Raid ist ein Atari-Spiel, das kann ich Ihnen ja bei meinem Netz zeigen. A River Raid, 1982. Dass Sie mal sehen, das ist ein gewaltverherrlichendes Spiel, was Jugendliche, also sie sind unten so ein Flieger, müssen hier Schiffe abschießen und Helikopter und gleichzeitig ihren Spritvorrat durch, also sie können Fuel abschießen, aber sie können es auch einsammeln. Das ist das Spiel. Denkt man so, okay, ja, also schlechtes Spiel, ist auch richtig. Brücken müssen sie abschießen, also richtig gegen zivile Strukturen gehen sie vor. Und können auch nur schießen, also sie haben keine Wahl, sie können das, also viele, sie können natürlich auch dran vorbeifliegen, aber dann passiert sowas. So, dann denkt man aus heutiger Sicht so, alles klar, ist halt so ein schlechter Shooter-Map. Aber 82 war das ein ganz anderes Thema. Das Spiel River Raid wurde mit Bekanntmachung von 84 in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen. Es wurde indiziert. Es ist kriegsverherrlichend und verharmlosend. Wie der Antragsteller zu Recht hervorhebt, soll sich der Spieler in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Das geht klar aus der Spielerleitung hervor. Da steht wohl drin, machen Sie alles kaputt. Scharfschützenqualitäten sind im Spiel gefordert. Der Abschuss feindlicher Ziele wird hoch belohnt. Die Vernichtung eines gegnerischen Tankers, Hubschraubers, Treibstofflager oder Jets bringt bis zu 100 Punkte. Die Vernichtung einer gegnerischen Brücke 500. Die Anwendung kriegerischer Gewalt wird belohnt. Wer die meisten Ziele zerstört hat, bekommt die meisten Punkte. Das Spiel River Raid ist auch kriegsverharmlosend, weil der Krieg nicht sachlich nüchtern dargestellt wird. Kriegsereignisse werden als automatisierte, durch technische Hilfsmittel herbeigeführte Geschehnisse vorgestellt und damit vordergründig einer moralischen Wertung entzogen. Die Schrecken und Leiden des Angriffskrieges werden weder erwähnt noch in irgendeiner Weise angedeutet. Das ist kein Spiel, was sich kritisch mit Krieg auseinandersetzt. Aber, das ist noch viel schlimmer, das Videospiel Riverraid hat emotionssteuernde und aggressionssteigernde Eigenschaften. Bei älteren Jugendlichen führt das Bespielen von Riverraid zu physischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und anderen. Wahrscheinlich, weil es so schlecht ist, aber das dachte ich. So, und dann, der Computer erzeugt durch das Spielen Aggression im Zusammenhang kriegerischer Ereignisse. Da außer dem Befehl Gehorsamverhältnis ist, muss geschossen und der Feind vernichtet werden. Keine differenzierten sozialen Regeln angeboten werden für die Bewältigung von Wut und Zerstörungsgefühlen. Kann davon ausgegangen werden, dass etwa auftretende Aggressionsneigungen auch in außerspielerischen Situationen, insbesondere von gefährdungsgeneigten Kindern und Jugendlichen, nicht adäquat beherrscht werden können. Aggressive Verhaltensmuster werden spielerisch eingeübt. Also das ist der Indizierungsgrund, warum dieses Spiel bis 20 Jahre später auf dem Index stand. Das war das erste indizierte Spiel in Deutschland. So, und da die Diskussion, also wenn Sie nur den Text lesen oder das Spiel nicht kennen, würde man durchaus sich vorstellen, wie so ein Spiel wohl aussehen muss. Also das ähnliche Begründung gibt es ja heute auch noch. Heute heißt es dann irgendwie Dead Rising oder so, was aus ganz ähnlichen Gründen indiziert wird. Es stellt sich die große Frage, was machen Spiele mit seinen Rezipienten? Also ist es wirklich so, dass die Spieler denen hilflos ausgeliefert sind und man sie davor beschützen muss, so wie in diesem Indizierungsgrund, dass irgendwie da was eingeübt wird, was dann in die Welt übertragen wird, dass Spiele aggressiv machen oder Gewalt verharmlosen oder ein Gewaltgewöhnungseffekt entsteht. Also diese Gründe ist ja bis heute, na, was heißt nicht geklärt. Also inzwischen hat sich das insofern geklärt, dass die Argumente, Spiele machen automatisch was mit seinen Spieler empirisch widerlegt sind, weil es zu viele Spieler gibt, die gewalttätige Spiele spielen, ohne selber gewalttätig zu werden. Also so einfach scheint es nicht zu klappen. Aber der Reflex ist immer noch da, wenn irgendwo ein Gewaltverbrechen in der Welt geschieht, schaut man zuerst mal in den Computer und schaut, welche Spiele dort zu finden sind, um dann eine Kausalkette herzumachen. Das wusste man ja irgendwie doch schon, dass diese Spiele das machen. Natürlich wurde die Indizierung wurde zurückgenommen, so ähnlich wie von Doom, was dann 10 Jahre später erschien, inzwischen auch wieder weg ist. Einfach mit dem Argument, ja, inzwischen hat sich natürlich das Angebot dann auch verändert. Das Spiel ist inzwischen, glaube ich, ab Null. Also die können es einfach jedem Kind geben, weil das einfach pieps, pieps und abschießen ist. Aber da sieht man auch, wie groß die Bandbreite ist. Bei Filmen ist das anders. Also bei Filmen gibt es tatsächlich Entscheidungen, die zu Indizierung oder Zensur führen, was dann eher mit Moral, Sitte und Anstand zu tun hat. Aber brutale Filme aus den 40ern sind auch heute noch brutal, aber vielleicht nicht in dem Maß, wie heute brutale Filme brutal sind. Aber diese Spiele selber sind so derartig von realistischer Angriffskrieg zu irgendwie harmlosen Arcade-Vergnügen im Retro-Look verkommen, was wiederum darauf hindeutet, dass die Computerspielgeschichte anders verläuft als die Filmgeschichte, einfach weil die Treffervisualisierung und die ganze Grafik sich einfach auch verändert. Also das sind die zwei Krisen der Gesellschaft, Sex und Gewalt, stehen mit Spielen irgendwie, das muss kontrolliert werden. Wie in jedem Medium sind das ja die Hauptangriffspunkte, Sexualität und Gewalttätigkeiten werden reglementiert, weil der Bürger oder der Spieler oder der Zuschauer oder der Leser damit nicht angemessen umgehen kann. Der muss einfach davor geschützt werden. Es gibt aber auch eine inhärente Krise der Videospielkonsolenindustrie, muss man sagen. Als Atari nämlich diesen Blockbuster E.T. die Rechte erwarb, 83, wollten sie dringend noch zum Weihnachtsgeschäft das Spiel rausbringen. Und das Spiel wurde dann innerhalb von 6 Wochen programmiert. Ich muss Ihnen auch das muss ich Ihnen mal zeigen, nur dass wir mal wieder so einen gemeinsamen Kontext haben. E.T. 1983 Game. How to beat Video. Ah, vielleicht auch nicht schlecht. Video Games. Also an dieser Atari VCS 2600. Das ist das Vorbild. Das ist die Computerspielumsetzung. Miserabler Grafik, muss ich sagen. Das hatte mal lange Zeit den Titel Worst Video Game Ever. Sie sind E.T. und müssen da durch die Welt laufen, fallen ab. Sie sind hier im Wald. Sie sehen hier klar die Tannenbaumstrukturen und so. Und Sie müssen Ihr Telefon wieder zusammensetzen. Das geschieht folgendermaßen. Sie finden solche Dinge. Keiner weiß, was das ist. Und dann fallen sie irgendwann in diese Löcher rein. Und also, ne, die fallen da rein. Aber der spielt das natürlich jetzt gut durch. Also das ist nicht dass der normale... So, der fällt da rein, sammelt dieses Telefon ein und geht dann wieder raus. Und oben setzt er irgendwas zusammen. Aber es war so mies vom ganzen Gameplay her. Was wir jetzt gar nicht haben, ist der Polizist, der sie ständig verfolgt. Das Spiel war so schlecht, dass, glaube ich, von den 7 Millionen, die es gekauft haben, irgendwie 6 haben es wieder zurückgebracht, aber sie haben ja noch mehr. Sie haben mehr Cartridges hergestellt, als es gab an Spielen, weil sie dachten, das ist so ein Hit. Ich meine, E.T., der Film war so ein Hit, das verkauft sich von selber. Das haben sie bei Pac-Man schon gemacht. Pac-Man haben sie auch lizenziert und es war noch grauenhafter. Also ich finde es eher noch schlechter als E.T., aber es ist schon schlecht als Spiel. Nicht Atari produced 12 million Pac-Man cartridges, only 10 million Atari 2600 had been sold, weil sie davon ausgehen, das sind System-Seller. Menschen kaufen sich das Pac-Man-Spiel, die kaufen sich eine Atari 2600, weil sie Pac-Man spielen wollen. So mit Space Invaders hat das auch geklappt. Space Invaders war der Grund, warum die Konsole, diese 2600, so richtig durchstartete, weil sie eine exklusive Lizenz hatten. Aber Atari produced 5 million ET cartridges, so ich glaube 4 Millionen, nearly all of them came back, 4 Millionen kamen zurück. Faced with tons of unusual merchandise, Atari ended up sending 40 truckloads of cartridges to a landfill in Almagordo, New Mexico. Und jetzt ist ganz nett, don't bother taking the trip though. Everything was crushed by a steamroller before being dumped. Sie haben das irgendwie nach New Mexico verschippt und dort irgendwie begraben. Das war lange Zeit so eine Urban Legend. Man fragte sich lange, gibt es diese Müllhalde? Und jetzt, vor 2 Wochen, haben sie sie gefunden und ausgebuddelt. Also sie drehen gerade einen Dokumentarfilm, unter anderem über die Computerspielindustrie und sind nach New Mexico, haben endlich die Grabungsrechte bekommen und haben jetzt da tonnenweise E.T., aber auch andere Cartridges wieder ausgebuddelt. Also es ist ganz aktuell, demnächst gibt es auch einen Dokumentarfilm darüber. Das Problem ist aber, Atari hat riesen Verluste gemacht in diesem Jahr. The start of agonizing death spiral that didn't end until the company was sold off in pieces a few years later. Atari selber zieht sich aus dem Computerspielmarkt zurück und verkauft nur noch Homecomputer, aber auch nicht mehr so lange und dann verschwindet es. Und 83 endet, kann man sagen, die Konsolenindustrie in Amerika. Die PC, da geht es weiter, an PCs geht es weiter, an Homecomputern, aber die Konsolen sind erstmal weg, bis dann 85 die NES sie wiederbeleben wird. Aber das ist so ein Crash. Wir haben 77 einen Crash der Pong-Industrie. Es gab zu viele Pong-Klone und zu wenig Nachfrage. Und es gab die zweite Generation. Und auch die zweite Generation der Konsolen crasht, muss man sagen. Einfach, weil sie so viele schlechte Produkte hergestellt haben. Und E.T. war ja nur eines davon, dass die Kunden halt keine Lust mehr hatten. Und, muss man auch sagen, die Homecomputer waren viel universeller. Man konnte darauf auch spielen, aber man konnte, und das war ein entscheidendes Argument, auch in Deutschland, die konnten den Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Und das war so der Grund, warum Eltern dann lieber einen Homecomputer kaufen und keine Konsole oder gleich einen PC später und Konsolen halt erstmal den Ruf des unnötigen Spielzeugs haben.